Hallo und herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass. Die virtuelle Vollversammlung der DFL unter der Woche hat Hoffnung gemacht, dass doch bald wieder Fußball gespielt wird. Eins ist sicher, es gibt keine Alternative zu den sogenannten Geisterspielen. Aber die DFL hat ein Konzept der Politik vorgelegt und die muss nun entscheiden, wann es endlich wieder losgeht. Das hat auch der Geschäftsführer danach, Christian Seifert, bestätigt.
Für uns bleibt einzig und allein entscheidend, was die politisch Verantwortlichen beschließen. Und deshalb liegt es auch nicht an uns, einen Starttermin der Bundesliga festzulegen. Ich habe schon beim letzten Mal gesagt, wenn der Tag X da sein wird, dann werden wir bereit sein. Und falls die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung entscheiden, dass dieser Tag der 9. Mai wäre, dann werden wir am 9. Mai bereit. Wenn es ein Tag danach sein sollte, dann werden wir da bereit sein.
Aber nicht alle sind für Geisterspiele. Wir wollen auch die andere Seite zu Wort kommen lassen. Sprechen mit Thomas Kessen. Er ist Sprecher der Interessengemeinschaft Unsere Kurve. Sportlich, ja, könnte es für den einen oder anderen Spieler ganz bitter werden im Sommer. Es laufen viele Verträge aus. Einer der prominentesten ist sicherlich Mario Götze. Also, wie sieht es aus mit seiner sportlichen Zukunft? Und dann schauen wir noch hinter die Kulissen beim FC Bayern und analysieren die neuen Machtverhältnisse beim deutschen Meister. Mit meinen Gästen, die ich ganz herzlich begrüße. Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart ist er geworden. Dreimal türkischer Meister, Christoph Daum. Guten Morgen, Christoph.
Guten Morgen.
Er ist freier Journalist, zuletzt für den, unter anderem schreibt er für den Spiegel, so ist es, ein Buchautor. Christoph Ruf. Guten Morgen, Christoph.
Hallo, guten Morgen.
Chefredakteur vom Kicker, den ich ganz herzlich begrüße. Jörg Jakob. Hallo, Jörg.
Hallo, schönen guten Morgen.
3 Jahre, glaube ich, sind es. Ja, war er Vorstandsvorsitzender bei Fortuna Düsseldorf. Heute ist er unser Gast. Hallo, Robert Schäfer.
Guten Morgen.
Und unser Sport-1-Experte, fit wie eh und je, Marcel Reif. Marcel, grüße dich ganz herzlich. Ja, ist gut drauf, merke ich schon. Und Laura ist natürlich wie immer auch sehr, sehr gut drauf. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, die große Frage ist natürlich, reicht dieses DFL-Konzept aus? Darf die Bundesliga wieder beginnen? Ja oder nein? Und viele Kritiker gibt es immerhin oder immer. Dieses Mal eben auch. Viele sagen nämlich, warum hat der Fußball schon wieder diese Sonderrolle? Warum werden so viele Tests durchgeführt? Also da gibt es viele, viele Kritikpunkte, über die wir natürlich heute hier auch sprechen werden. Und die Frage der Woche, die dreht sich eben auch genau darum. Was spricht gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs? Diskutieren Sie mit. Rufen Sie uns an. 01379 011 011. Die Telefonnummer klicken Sie sich rein unter sport1.de. Da gibt es wie immer den Live-Blog. Auch da können Sie einen Haken setzen. Ja oder nein, sind Sie für die Wiederaufnahme? Ja oder nein, machen Sie mit. Und klicken Sie sich unter sport1.de ebenfalls rein. Sabotage der Geisterspiele. Fans sprechen Klartext. Viele Fangruppierungen, gerade die Ultras, sind nämlich gegen Geisterspiele.
Dankeschön, Laura. Ja, spricht man vom Profifußball, dann meint man oft Millionäre. Und wenn die was wollen, dann ist es meistens mehr Geld oder Sonderrechte. So ist zumindest die Meinung vieler Menschen bei uns in Deutschland. Ein Reizklima, das auch die Geisterspieldebatte belastet.
Neustart als Gleicher unter Gleichen. Die DFL kämpft um Gleichbehandlung.
Automobilunternehmen, Friseure öffnen nächste Woche unter speziellen Voraussetzungen. Restaurants öffnen unter speziellen Voraussetzungen. Denn auch dort wird nicht immer möglich sein, Sicherheitsabstand zu halten. Gleiches gilt halt nun mal auch für den Profifußball. Auch wenn er im gleißenden Licht spielt und wenn ihn alle betrachten und auch wenn man ihn oftmals vielleicht auch zu Recht kritisch betrachtet.
Der einen liebstes Kind, der anderen liebstes Feindbild. Der Profifußball taugt vielen als Profilierungsplattform. Der Sprecher der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt etwa polemisiert aus dem Äpfel-Birnenwald heraus so. Man kann den Menschen nicht vermitteln, Spielplätze geschlossen zu halten und Fußballstadien zu öffnen. Inhaltlich falsch, ohne Bezug und schief. Vergleiche wie diese stehen exemplarisch für eine Debatte zwischen Neidkultur und Rechtschaffenheitsrhetorik. Es geht gar nicht mehr um die Bewertung des Hygienekonzepts, auch die freie Entscheidung der einzig Betroffenen, der Spieler und Betreuer, wird ignoriert. Es geht nur noch darum, Emotionen zu schüren. Der Fußball als Projektionsfläche für Populismus. Oder was spricht wirklich sachlich gegen Geisterspiele?
Marcel, sachlich haben wir extra da reingepackt. Spricht was dagegen aus deiner Sicht?
Erstens bin ich kein Virologe, ich bin kein Volkswirtschaftler. Da spielen unendlich viele Dinge rein. Und Das Entscheidende ist, es gibt die reine Lehre nicht. Die eine Antwort war ja, nein. Wenn eine Ampel rot ist, weißt du, du kannst nicht über rot, kannst du nicht drüber fahren.
Heißt nein. Ja.
Im Moment ist vieles gelb. Es ist eine Abwägungssache. Und ich möchte nicht in der Rolle derer stecken, die das entscheiden müssen. Es werden viele Entscheidungen falsch gewesen sein in 3, 4, 5 Monaten. Der Spahn hat, sagt dann nicht mehr alles richtig, nur der hat einen sehr wunderbaren Satz gesagt. Nach Corona werden wir vieles verzeihen müssen. Das ist die Wahrheit. Ich weiß es nicht. Es gibt sicher Argumente, natürlich Gleichbehandlung. Wie vermittelst du Leuten, die sich gern draußen bewegen würden, die kicken würden, Sport machen würden? Kannst du nicht. Aber Bundesliga spielt. Aber das ist eine Industriezweig. Also es ist so unendlich kompliziert. Ich hoffe auch nicht, dass wir heute hier probieren, die endgültige, jawohl, am Ende stimmen wir ab und sagen, so, jetzt wird hier gekickt. Das muss die Politik.
Das maßen wir uns ja auch nicht an. Ne?
Auf dem Boden von Wissenschaft und Medizin entscheiden. Und auch da wird es so viel Abwägungsspielraum geben, nach wie vor. Also mir sind solche populistischen Dinge, das ist absurd. Das anzuhören, wird der Sache und der Dramatik der Situation auch nicht gerecht.
Ja, wir haben, glaube ich, alle in den letzten Wochen viel dazulernen können. In manchen Situationen bin ich auch etwas verunsichert worden von unterschiedlichen oder sich widersprechenden Aussagen. Und in der Tat, wie Marcelle sagt, ist es jetzt eine schwierige Situation, in der wir uns befinden. Und wir müssen eigentlich immer wieder von Tag zu Tag abwarten, wie sich Dinge verändern und dann entsprechende Anpassungen in der Gesellschaft vornehmen. Und ich glaube, das machen wir auch aus der Sicht des Fußballs mit einer entsprechenden Vernunft, Besonnenheit und ich glaube auch verantwortungsbewusst, was ich von Christian Seifert alles gehört habe.
Ich glaube, über allem steht, ist es epidemiologisch vertretbar. Das entzieht sich meiner Kompetenz. Ich kann allerdings sagen, die DFL hat ein kluges Papier vorgelegt, ein Modell, das mich überzeugt. Und ich finde, es ist nicht nur das gute Recht dieser Branche, solch ein Modell zu entwickeln, sondern es ist die verdammte Pflicht, einen Plan zu erstellen, wie es weitergehen könnte, wenn es denn wieder weitergehen kann. Mehr ist im Moment nicht geschehen. Darüber muss man vernünftig und mit aller Vorsicht auch reden dürfen.
Also, aber das heißt, es ist ja nichts Verwerfliches daran, die DFL entstellt ein Konzept, stellt es vor.
Genau, also hat praktisch ihre Aufgabe wahrgenommen, was sie in dieser Situation zu tun hatte. Und das so gegeneinander aufzuwiegen, ist, glaube ich, völlig falsch. Also es ist ja kein, der Fußball darf und deswegen darf ein anderer nicht. Ich glaube, in dem Moment, wo der Fußball deutlich macht, dass das Risiko einer Ansteckung eben maximal reduziert ist, ist ja nie ausgeschlossen, aber dass es sehr reduziert ist, warum soll der Fußball schlechter behandelt werden als andere Bereiche? Und das ist, glaube ich, ein Versuch. Wir wissen alle noch nicht, welche Sache da rauskommt, aber ich glaube, wir dürfen da den Fußball nicht schlechter behandeln.
Trotzdem gab es folgenden Appell von Christian Seifert.
Was aus dieser Krise hängen bleiben wird, ist sicherlich nicht nur, wie geht man medizinisch und hygienisch damit um, sondern vielleicht die ein oder andere Entwicklung der letzten Jahre auch nochmal sehr, sehr kritisch gemeinsam mit den Clubs zu diskutieren, um sich zu fragen, warum da offensichtlich, jedenfalls bei einigen Akteuren und bei einigen Menschen, warum da doch relativ wenig Goodwill zu verzeichnen ist.
Goodwill.
Also für mich steht die Ampel eigentlich auch auf Gelb. Ich fand die Rede von Christian Seifert gut und abgewogen und auch nicht zu lautsprecherisch. Ich finde aber auch, dass die Argumente der Gegenseite sehr, sehr bedenkenswert sind. Ich finde, dass der Fußball auf gar keinen Fall eine Sonderbehandlung verdient hat, auch nicht schlechter behandelt werden soll. Das stimmt schon auch. Ich finde aber auch, dass er sich in den letzten Wochen teilweise nicht gut präsentiert hat. Also ich sehe nicht ein, wenn Spieler nur auf 10% ihres Gehaltes verdienen, die Sekretärin aber in Kurzarbeitergeld geschickt wird, was der Steuerzahler zahlt, ist das, finde ich, kein gutes Signal. Wenn ich Christian Seifert jetzt so verstehe, dass in der Liga auch über Fehlentwicklungen nachgedacht wird und die korrigiert werden sollen, kann die Krise vielleicht wirklich eine Chance sein? Also sprich, wenn jetzt nächste Woche gespielt werden sollte, wäre ich dagegen. In ein paar Wochen kann man darüber reden.
Hat man diese Fehlentwicklung dann ignoriert die ganze Zeit?
Ich würde schon sagen, also es sind schon auch... Viele Leute haben das, was Christian Seifert jetzt angedeutet hat, ja schon vor Jahren gesagt. Es wurde halt bisher nicht so richtig thematisiert.
Ich glaube, die Diskussion über mögliche Fehlentwicklungen haben sich sehr massiv nach der Fußballweltmeisterschaft in Russland 2018 ergeben und haben sich dann jedes Jahr vermehrt aufgebaut. Der Dialog und die Kommunikation zu den Fangruppen wurde immer mehr limitiert. Der Frust wurde immer größer. Und jetzt natürlich in dieser Corona-Situation sitzen wir natürlich auf einem Pulverfass, wo eben auch diese, ja, wohin geht der Fußball, wie entwickelt er sich in Bezug auf Gehälter, Transfersummen, Kommission für Berater. Da werden natürlich sehr viele Fragen gestellt von Fußballbegeisterten, die sagen, der Fußball hat sich von seinen Grundwerten so extrem entfernt, dass ich mich damit nicht mehr identifizieren kann. Und unsere Aufgabe muss es sein, in den Dialog einzusteigen vom Fußball aus und wieder sukzessive auf den Fan zuzugehen und ihn mitnehmen.
Jörg schaut schon mit den Hufen gerade.
Ich schaue mit den Hufen. Ich bin leicht anderer Meinung. Ich bin überzeugt davon, dass es in 120 Jahren Fußball keinen solch ausgeprägten fußballkulturell bewegten Diskurs gab wie in den letzten 15 Jahren. Nur gleichzeitig wurden die Stadien immer voller, die Gehälter immer höher, die Einschaltquoten immer höher, die Medienrechte immer teurer. Das heißt, es gab für dieses Angebot auch eine stetige Nachfrage. Und die Spirale ging immer weiter. Jetzt haben wir natürlich eine völlig andere Situation, übrigens nicht nur im Fußball, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen. Dass es jetzt das rote Licht angeht, nicht nur bei Kameras, sondern auch in den Köpfen aller, die mit dem Fußball zu tun haben, darüber nachzudenken, was wir verändern können und müssen, das ist gar keine Frage. Nur ein kluger Kopf hat irgendwann auch mal gesagt, ein System kannst du nicht in der Krise verändern, du musst es nach der Krise verändern.
Frank Baumann hat aber auch sich dazu geäußert und da geht es so ein bisschen um die Imagefrage des deutschen Fußballs und der Bundesliga.
Deswegen finde ich es einfach schade, dass dort die Branche grundsätzlich so jetzt auch aus meiner Sicht teilweise ungerechtfertigt auch in der Kritik steht, weil wir letztendlich auch nichts anderes tun, als unseren Betrieb am Laufen zu halten und unser Geschäftsmodell auch in schwierigen Zeiten in einer extrem abgespeckten Version eben am Laufen zu lassen.
Ja, aber er verteidigt also, ja nicht die Dinge, die im Fußball sich über die... Ja, darf ich eins sagen, Christoph? Der Fußball, ich glaube, es lohnt sich auch ein bisschen zu differenzieren. Es gibt den Fußball von 5, 6 Vereinen, die Champions League spielen und den anderen auch. Die Schere geht sehr weit auseinander. Was Baumann hier sagt, bezieht sich ja nicht auf die Fehlentwicklung, sondern er sagt, warum sollen wir uns nicht darum kümmern, dass unser Betrieb weiterläuft? Also jetzt weiterspielen, Geisterspiele ja oder nein. Aber das Image, ist doch nichts schrecklich Sensationelles, wenn ein Fußballspieler 222 Millionen Euro kostet. Das ist ein Bruttosozialprodukt eines kleinen afrikanischen Landes. Das ist obszön. Nur das Geld ist ja da bei denen, die sich das leisten, bei den 5, 6. Oder meinst du Manchester City oder ich kann sie dir alle aufzählen, Real, Barcelona. Und Barcelona ist jetzt alles so knapp, die werden am Ende immer noch genug haben, um 1, 2 Spieler zu verkaufen und sie werden weiter da oben mitspielen. Das ist nicht das Problem von Frank Baumann. Frank
Baumann eindeutig hat nicht. Nein,
völlig andere Probleme. Nur das den Fans zu vermitteln, wird schwer. Diese Entwicklung, diese Schere werden wir so nicht mehr zukriegen. Und ich glaube, es ist jetzt eine gute Gelegenheit, ehrlich miteinander umzugehen.
Weißt du? Aber, wenn Dirk eben sagt, in einer Krise ist nicht der richtige Zeitpunkt zur Veränderung, möchte ich eigentlich nur darauf hinweisen, dass wir auch im Jahre 2000 nach der Europameisterschaft wirklich klar vor Augen geführt bekommen haben, in dieser Form ist der deutsche Fußball nicht mehr international wettbewerbsfähig. Und wir haben 2000 in einer wirklich Fußball-Crash-Situation dann sehr viele Reformen angeschoben, haben auch in dieser Situation, wo wir...
Aber Christoph, das System wurde ja nicht verändert
eigentlich. Doch, es wurde sehr viel verändert. Und
in der öffentlichen Wahrnehmung auch?
In der öffentlichen Wahrnehmung...
Aber sportlich, Christoph, da ging es um sportliche Dinge. Jetzt geht es um Glaubensfragen. Wie viel ist möglich? Ist alles muss man alles machen, nur weil es möglich ist? Können es alle machen? Oder ist gar kein Wettbewerb mehr? Die Grundvoraussetzung von sportlicher Betätigung ist Wettbewerb. Den gibt es
in vielen Stellen nicht mehr. natürlich war das eine Krise. Das war eine sportliche Krise, das war eine Krise in der Nachwuchsförderung und so weiter. Richtig ist, dass dann die richtigen Reformen getroffen wurden. Was ich meine ist nur, jetzt geht es erst einmal um das nackte Überleben in der nahen Zukunft. Und dann musst du das System in Frage stellen und dann kannst du das System ändern. Nur Moment, jetzt alles auf einmal runterzubrechen, wird keiner schaffen. Deswegen geht es jetzt um die Frage, die wir heute diskutieren. Ist es möglich, diese Liga in diesem Zustand jetzt mit Geisterspielen über die nächste große Hürde hinwegzubringen? Und dann müssen natürlich Reformen nicht nur jetzt sonntags morgens beredet werden, sondern auch beschlossen werden.
Aber Robert, glaubst du, dass das möglich ist, was Jörg gerade sagt? Dass nach der Krise, die hoffentlich irgendwann vorbei ist.
Das ist nicht nur möglich, sondern auch nötig.
Ja, wird es wirklich dann gemacht?
Und ich glaube, du kannst es am besten in der Krise verändern, weil da in der Krise sind die Nöte groß, da ist die Veränderungsbereitschaft am größten. Natürlich musst du erstmal retten, ganz klar, das ist die Phase, in der wir noch sind. Aber das Verhalten, was man ja dann auch als Resilienz bezeichnet, also in der Krise schaffst du eine Veränderung, um dich so zu ändern, dass es danach besser wird als vorher. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen müssen. Und ich habe überlegt, woher kommt das eigentlich, dass wir diese Akzeptanz nicht haben, die wir eigentlich hätten haben sollen. Und ich denke, wir haben mit dem letzten TV-Vertrag haben wir 80% mehr Fernsehgelder bekommen. Wir haben aber tatsächlich nicht viel geändert. Wir haben einfach mehr Geld bekommen und haben genauso weitergemacht wie bisher.
Und auch ausgegeben
wieder. Wir haben uns mit uns selbst beschäftigt. Wir haben bei der TV-Geldverteilung große Vereine, kleine Vereine diskutiert. Aber wir haben nicht diskutiert, was der Fußball dadurch für eine Verantwortung auf einmal in der Gesellschaft hat. Für die anderen Sportarten, für andere Menschen. Und Christian Seifert hat mit der Stiftung der DFL da eine gute Vorarbeit geleistet. Aber das hätten wir massiv ausbauen müssen. Und wir hätten eben uns bedenken müssen, dass wir mit solchen Einnahmen einfach auch eine andere Form von Verantwortung haben. Und dass wir eben nicht mehr weiter TV-Geldraten fektern können. Ne? Und deswegen müssen da Lehren draus gezogen werden. Da werden wir noch zu sprechen kommen drauf.
Ja, machen wir gleich. Laura, die Taskforce hat ja das Konzept entwickelt. Was sind die wichtigsten Kernpunkte?
Also die wichtigsten Punkte sind natürlich erstmal, dass alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden, sowohl auch im Stadion. Also das ist das Wichtige. Abstandsregelungen gelten natürlich auch im Stadion. Auch innerhalb der Mannschaft soll auf Abstand eben geachtet werden. Sprich, die Ersatzspieler sollen möglichst weit auseinandersitzen, nicht den direkten Kontakt zur Startelf haben. Wobei, wenn dann ein Spieler eingewechselt wird, dann ist dieser Kontakt natürlich automatisch wieder gegeben. Dann findet mindestens einmal die Woche ein Test statt, immer 24 Stunden vor jedem Spiel. Also auch da das Wichtige. Da gab es eben auch die ordentliche Kritik, weil um die 20.000 Tests eben dann bis zum Saisonende benötigt werden ungefähr. Dann wird das Stadion in drei Zonen eingeteilt. Es gibt also den Innenraum, die Tribüne und den Außenbereich. Im Innenraum maximal 98 Menschen. So wird da aktuell gerechnet, inklusive Spieler natürlich. Insgesamt eben um Stadion und im Stadion nicht mehr als 322 Menschen. Und falls ein Spieler dann doch positiv getestet wird, dann wird das nicht direkt an die Presse weitergegeben. Das war Christian Seifert und der DFL eben auch wichtig, sondern die Kontaktpersonen erstmal kontaktiert und geguckt, ob sich möglicherweise einer angesteckt hat, ja oder nein. Aber spätestens eben beim nächsten Spiel sieht man ja dann, wenn ein Spieler fehlt, könnte man zumindest darauf schließen, dass eben dann ein positiver Test stattgefunden hat. Dann gab es natürlich aus der Politik auch noch viele weitere Ideen. Zum Beispiel könnten ja die Spieler mit Schutzmasken spielen. Ich glaube, jeder, der schon mal so eine Maske anhatte im Supermarkt oder so, der weiß eben auch, boah, joggen damit, weiß ich nicht, ob das über 90 Minuten wirklich machbar ist oder eben nicht. Und dann gab es auch noch eine Umfrage, die wir ins Leben gerufen haben mit Bundesliga-Barometer. Diesmal stimmen auch die Zahlen, das kann ich Ihnen versprechen. Letzte Woche war das ja nicht ganz so der Fall. Also Wiederaufnahme, Spielbetrieb, ja oder nein, eben auf Basis dieses Konzepts, was die DFL vorgestellt hat. 69,9% sind dafür, allerdings auch 30,1% weiterhin dagegen. Also ein bisschen weniger als ein Drittel der Befragten.
Mhm. Ja, klares Votum. Christoph, wie bewertest du die Vorschläge?
Also ich glaube, dass die Vorschläge auf der Basis dessen, was man jetzt hat, die sind nicht das Problem. Ich stelle mir andere Fragen. Ich frage mich, was ist, wenn wir jetzt wieder anfangen? Wir haben diese Geisterspiele, durchschnittliches Bundesligaspiel von 50.000 Menschen besucht. Wie viele hundert, wie viele tausend sagen, okay, jetzt gucke ich mir das im Fernsehen an, aber mit meinen Kumpels machen wir eine kleine Grillparty, gucken uns das an. Wie viele Kinder auf dem Bolzplatz sagen, okay, die spielen auch wieder, jetzt darf ich auch wieder und so weiter und so fort. Das sind eher die Dinge, wo ich sage, da hätte ich gerne noch Klärungsbedarf, da sehe ich große Gefahren, weil ich finde, wir haben immer noch ziemlich hohe Ansteckungsraten. Vielleicht in ein paar Wochen, jetzt wäre es mir zu früh. Ich glaube, im Stadion, im Stadionumfeld, das scheint mir schon relativ safe zu sein, dass da die Ansteckungsgefahr gering ist.
Also ein Thema waren ja auch mal diese Tests. Es gäbe angeblich nicht genug. Auch dazu hat sich Christian Seifert geäußert.
Die DFL wird über das geplante Testvolumen hinaus für 500.000 Euro weitere Testkapazitäten kontrahieren, die wir in Absprache mit dem Gesundheitsministerium, dem öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verfügung stellen, um zum Beispiel in Pflegeheimen bei Bedarf testen zu können. Sollte aus gleich welchen Gründen der Testbedarf der Clubs geringer ausfallen, werden diese Kapazitäten ebenfalls dem öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verfügung gestellt.
Ist das das richtige Zeichen?
Absolut das richtige Zeichen, und es ist all das, was er im Moment machen kann. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo es im Moment noch so ist, dass eine Arzthelferin bei einem Hausarzt, die sagt, boah, vielleicht habe ich mich infiziert, kriegt keinen Test. Wenn ich als Krankenschwester 4 Wochen auf einer Corona-Station arbeite, muss ich vorher irgendwie im Skiurlaub gewesen sein, um einen Test zu kriegen. Und ich glaube, das sind gerade die Leute, die sagen, okay, fair enough vom Profi.
Ist das wirklich Fußball, so?
Aber es ist wirklich so, ja. Ich habe mir nochmal schlau gemacht. Also du musst nachweisen, dass du entweder direkt Kontakt mit einen Patienten hattest oder vorher direkt im Skiurlaub warst. Du kannst nie einfach sagen,
Marcel,
ich will den Test machen.
Du hast andere Informationen?
Ja, weil es gibt in Krankenhäusern gibt es völlig ausreichende Testkapazitäten. Es gibt auch die Testnotwendigkeit nicht so, weil die Schutzanzüge haben, die haben Dinge, die der normale Mensch nicht hat. Also meine Frau ist Ärztin, Klinikdirektorin, ja. die bestätigt mir das. Es gibt entschieden mehr Testkapazitäten, als benötigt werden. Insofern ist dieses 20.000er-Argument, das wurde schon vor 2 Wochen, wurde das ein bisschen sehr vollmundig benutzt. Es trifft nicht zu. Was zutrifft ist, es wird immer noch zu wenig getestet. Das allerdings liegt daran, dass es einen Streit gibt zwischen Bundesgesundheitsministerium und den Krankenkassen. Wer bezahlt die Tests? Kapazitäten gibt es mehr als ausreichend, was gut ist.
Aber die Leute haben sie nicht zur Verfügung, aus irgendwelchen Gründen.
Das verstehe ich aber auch. Aber dafür kann dann an der Stelle der Fußball.
Nein,
der Fußball
ist
gern bereit, mit euch über alles, was im Fußball schief gelaufen ist und weiter schief läuft, zu diskutieren. Nur es bringt nichts, das alles zusammenzuschütten und dann immer so ein bisschen zu raunen, die nehmen Leuten Testkapazitäten weg. Okay. Das ist einfach eine Argumentation, die an der Sache vorbeigeht. Es geht darum, Infektionsketten zu unterbrechen. Das, was die Taskforce da vorgelegt hat, ist ein hundertprozentiges Risiko, hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben. Das Leben an sich ist lebensgefährlich. Also ich will das überhaupt nicht runterspielen. Nur das Konzept, so wie es da ist, sieht so aus, und das ist von Medizinern erstellt und nicht von, weil man immer sagt, Lobby. Die Lobby hat wieder zugeschlagen und das große Geld, sondern das haben Mediziner. Und ich gehe mal immer noch davon aus, dass ein Mediziner weiß, mit welcher Verantwortung er solche Dinge sagt. Also dieses Konzept sieht so aus, dass du weitestgehend sicher sein kannst, dass von da aus keine neue Infektionskette entsteht, die du nicht beherrschen kannst. Sondern wenn ein Spieler, und ich bin kein Virologe, ich will das alles nicht so tun, als hätte ich da die Weisheit gefressen. Nur das ist ein Konzept, das sinnhaft erscheint. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Und am Ende jeder Pressekonferenz bei Seifert zum Glück kommt, das entscheiden aber nicht wir, wie man jetzt mit diesem Konzept umgeht, sondern das entscheiden die abwägen müssen. Und nochmal, mich stört's, wenn ich das Gefühl kriege, hier geht es um Bundeskanzler-Ambitionen bei mancher Argumentation. Aber verantwortungsvolle Politiker müssen im Moment Dinge entscheiden. Ich möchte nicht in der Haut stecken, weil du musst abwägen, was ich vorhin sagte. Und du kannst falsch liegen.
Also ich wollte auch um Gottes Willen nicht sagen, dass der Fußball denen die Testkapazitäten wegnimmt. Definitiv nicht. Ich bin ja nicht Herr Wendt, um Gottes Willen. Aber ich glaube, wir müssen einfach mitdenken, dass wir im Fußball in einer Gesellschaft leben, wo so vieles eben noch schief läuft, dass zum Beispiel Leute, die eigentlich, finde ich, gerechtfertigterweise getestet werden sollten, diese Tests nicht kriegen. Aus welchen Gründen auch immer, aber gebe ich vollkommen recht, kann der Fußball an sich nichts dafür. Aber wir müssen es, glaube ich, mitdenken, dass vieles falsch läuft gerade.
Also ich glaube erstmal, dass vieles erstaunlich gut läuft in der Gesellschaft, wobei es immer wieder Verbesserungen gibt. Der Umgang ist auch sehr verantwortungsbewusst. Und welches Argument für mich hier auch mit ein wichtiges ist, wir werden in Zukunft mit unterschiedlichen Viren umgehen müssen. Wir werden in Zukunft häufiger mit den Problemen Pandemie konfrontiert werden. Und die Frage ist ja, welche Erfahrungswerte können wir jetzt durch verschiedene Hygiene-, Infektionsschutzkonzepte Welche Erfahrungswerte können wir sammeln, um in Zukunft eben besser vorbereitet mit solchen Situationen umzugehen? Und insofern das, was die DFL jetzt vorgeschlagen hat, ist ja nichts anderes, was auch Menschen im Schulsystem durchspielen, was Unternehmen, die DFL ist auch ein Unternehmen, für ihren Betrieb durchspielen. Wie können wir die Produktion wieder aufnehmen unter eben Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen? Und wir bereiten uns also jetzt, sage ich, auch sehr, sehr gut auf zukünftige Beeinträchtigungen vor und können dort für andere gesellschaftliche Gruppen Erfahrungswerte generieren, die in Zukunft unheimlich hilfreich sein können. Insofern halte ich auch diese Sache für einen vernünftigen Testversuch, wobei wir täglich das immer wieder überprüfen müssen, wie Markus Söder sagte, das kann nur ein Konzept auf Bewährung sein und das ist kein Freifahrtschein oder Persilschein.
Wir sprechen gleich weiter, unter anderem dann mit Thomas Kessen. Er ist Sprecher der Interessengemeinschaft Unsere Kurve. Die Ultras sind nämlich gegen diese Geisterspiele oder Kritiker der Geisterspiele haben auch bestimmte Forderungen. Und vielleicht machen sie sogar den einen oder anderen Protest. Christian Seifert nochmal.
Aber ich glaube, in einer solchen Phase, damit zu drohen, Spiele abzubrechen, weiß ich nicht, ob das das richtige Mittel der Wahl ist.
Das wollen wir gleich besprechen. Wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder zurück. Wir sind wieder zurück beim Check24 Doppelpass und Laura sagt uns mal, was unsere Zuschauer so denken über Geisterspiele und unser
sehr durchwachsen alles. Also viele sprechen sich dafür aus, dass eben die Bundesliga theoretisch mit diesem Konzept wieder starten könnte. Also wir haben sie zu Hause gefragt, ist das Konzept der DFL überzeugend genug? 56% von ihnen zu Hause sagen ja, das reicht uns aus. 44% eben nein. Und auch wenn man sich so im Netz umschaut, da gibt es eben ganz unterschiedliche Ansätze. Hier zum Beispiel, man kann eben keinen 1,50 Meter Abstand halten. Und wie soll ich Kindern erklären, dass sie Abstand halten sollen, wenn sie im TV dann eben sehen, dass sich Spieler dann doch im Zweikampf sehr, sehr nahe kommen? Dann wird auch über die Tests gesprochen, dass eben die vielleicht an anderer Stelle eher benötigt werden als eben im Fußball. Also da gibt es viele, viele verschiedene Ansätze der Zuschauer zu Hause und sie haben uns auch angerufen. Das ist ihre Meinung dazu.
Ich denke, dass es sinnvoll ist, dass die Bundesliga hier einen Vorreiter spielt, weil man all die Erfahrungswerte, die hier gesammelt werden, natürlich in der Pandemie auch nutzen kann.
Fußball ist das Opium fürs Volk, sagt man. Fußball ist notwendig, damit die Menschen wieder auf etwas Positives kommen.
Die Spiele sollten nicht weitergeführt werden, weil es ist ja gar nicht sichergestellt, dass die Spieler jetzt erstmal mannschaftsfähig trainieren können. Und dann ist die Verletzungsgefahr auch zu groß. Und deswegen finde ich einfach, gehört es jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht im Juni, aber im Mai noch nicht.
So, fest steht auf jeden Fall, die DFL versucht verzweifelt, den Spielbetrieb der ersten und zweiten Bundesliga wieder aufzunehmen. Dafür gibt es Kritik von außerhalb des Fußballs, von manchen Politikern und Medizinern. Aber auch innerhalb des Fußballs regt sich Widerstand. Stein des Anstoßes, die Geisterspiele.
Fassen wir mal die Situation zusammen. In 2, 3 oder 4 Wochen könnten Geisterspiele stattfinden und eines steht fest. Niemand mag Geisterspiele. Kein Spieler, kein Trainer, kein Fan, noch nicht einmal die DFL.
Spiele ohne Zuschauer ist nicht das, was wir wollen, aber es ist für den Moment das Einzige, was machbar scheint.
Ein Geisterspiel ist wie ein Konzertbesuch mit Ohrenstöpseln. Trotzdem sind alle, denen der Profifußball am Herzen liegt, froh, wenn der Ball wieder rollt. Fast alle. 70 Ultragruppen lehnen Geisterspiele ab. Sie fordern, das System Profifußball von Grund auf zu reformieren. Über Reformen sollte man sprechen. Es gibt diverse Fehlentwicklungen bei den Clubs, bei der Liga, beim Kommerz, bei Gehältern und Transfers. Und manche Ultras legen hier auch zu Recht den Finger in die Wunde. Trotzdem, auf Geisterspiele zu verzichten bedeutet nicht Reform, sondern Zerstörung des Systems. Mit allen Konsequenzen. Insolvente Clubs, tausende arbeitslose Angestellte und ein Rückschritt der Bundesliga in die 60er Jahre. Wer das fordert, liebt vielleicht den Fußball, aber wohl kaum den Profifußball. Wir fragen daher, passen Ultras und Profifußball überhaupt zusammen?
Christoph, was denkst du?
Also
die letzte Frage finde ich schon gerechtfertigt, weil ich persönlich finde, dass vieles, was Sie gerade in dieser Erklärung gesagt haben, vollkommen richtig ist, ehrlich gesagt. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass sich der Profifußball in eine Richtung entwickeln kann, die den Ultras vorschwebt. Konsequenterweise sollte man dann vielleicht wirklich zum Amateurfußball gehen. Nichtsdestotrotz, die eine oder andere Forderung, finde ich, ist sehr bedenkenswert, kommt aber ja auch aus der Branche und kommt ja, wenn ich Herrn Seifert richtig verstanden habe, auch an bei der DFL, dass es Reformbedarf gibt.
Ja, Chris.
Ja, da stimme ich ihm zu, weitgehend zu. Mich überrascht nur manchmal so diese Einstellung, dass die schöne Fußballwelt nicht so ist, wie sie Ultras gefällt, weil das war sie eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht. Das ist kein veganes Radfahren. Das ist ein Unterhaltungsbetrieb, das ist eine Freizeitindustrie und im Profifußball geht es um sportlichen Wettbewerb. Und so wie er sich entwickelt hat, er ist sich zu groß geworden, der Fußball, geht es auch um einen wirtschaftlichen Wettbewerb. Und hier Maßnahmen zu ergreifen, die wieder mehr Wettbewerbsgleichheit darstellen, die Schere zwischen Amateuren und Profis, Arm und Reich, wieder zuklappen lassen, das ist alles eine berechtigte Forderung von kritischen Gruppen. Ich wünschte mir nur manchmal, auch diese kritischen Gruppen würden mit offenerem Visier sprechen und nicht oft aus der Anonymität heraus.
Dann wollen wir das versuchen. Begrüßen ganz herzlich Thomas Kessen. Er ist Sprecher der Interessengemeinschaft Unsere Kurve. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wie würden Sie unsere Frage beantworten, die wir gerade da aufgestellt haben? Passen die Ultras und der Profifußball zusammen?
Ich glaube, Ultras und Profifußball passen durchaus zusammen, muss aber auch sagen, ich spreche hier nicht für Ultras, diese sollen sich da bitte selber zu äußern. Mhm. Ich spreche nur für Unsere Kurve und wir sind der Dachverband der Fanabteilung, Supportersclubs und dergleichen. Und wir haben da eine etwas andere Meinung.
Und welche?
Wir wollen gar nicht so sehr über Geisterspiele reden. Für uns ist im Moment das gesamte System Fußball krank. Das ist ja auch vorhin schon durchaus in den Gesprächen angeklungen. Wir sehen jetzt gerade die Symptome dieser Krankheit. Wir sehen, dass knapp anderthalb Monate an Pause reichen, um 13 Erst- und Zweitligisten an den Rande der Insolvenz zu treiben. Und da fragen wir uns, wie das überhaupt so weit kommen konnte. Und Geisterspiele sind maximal eine Möglichkeit, um erste Hilfe zu leisten jetzt gerade, aber können niemals die Lösung sein. Und wir haben halt die Befürchtung, dass die Geisterspiele nur dazu dienen, um ein Weiter so möglich zu machen und auch entgegen dem, was Herr Daum, glaube ich, vorhin mal sagte, kein Umdenken stattfinden wird, da keine nötige Notwendigkeit gesehen wird.
Mhm. Marcel, ja? Ich dachte, du wolltest was sagen, Entschuldigung.
Ich versuche gerade zu hören. Das war.
Du hast es nicht verstanden. Also,
nee, verstanden.
Also, was sind denn.
Ja, ich glaube, das ist ja eine berechtigte Sorge, aber ich glaube, der Fußball hat die Kraft, das zu ändern und hat auch die Kraft, ein Weiter so eben nicht einfach durchzuziehen, sondern sich wirklich grundlegende Gedanken zu machen. Mhm. Und da sollte man aus den vergangenen Diskussionen, die wir immer geführt haben, vielleicht nicht mit einer Verbitterung reingehen, sondern vielleicht reingehen und versuchen zu vertrauen, dass, genau zu beobachten, was der Fußball tut. Der muss was tun, das ist keine Frage, aber ich glaube, er hat die Kraft dazu und er hat die Möglichkeiten dazu und sieht diese Krise ähnlich wie die Fans.
Oder Robert, dann frag doch Herrn Kessen mal, warum fehlt das Vertrauen denn?
Naja, ich glaube, es gab in der Vergangenheit eine Menge Situationen, wo man schon Änderungen hätte anstoßen können. Allein Unsere Kurve besteht ja seit 15 Jahren. Ist seit 15 Jahren im Gespräch mit DFB, später auch DFL. Es wurden immer wieder blumige Worte gewählt, aber passiert ist tatsächlich wenig bis gar nichts. Auch aktuell. Ja, ich möchte gerne Herrn Schäfer zustimmen, dass der Fußball diese Kraft hat. Ich glaube tatsächlich auch, dass er diese Kraft hat. Ich glaube aber nicht, dass er bereit ist, was zu ändern. Denn alles, was man bisher gehört hat, deutete in keinster Weise darauf hin.
Das heißt, es waren nur leere Versprechungen, wenn ich es richtig verstehe? Aus Ihrer Sicht, aus eurer Sicht?
Aus unserer Sicht bisher ja, reiht sich auch eine die leeren Versprechungen in den letzten Jahren.
Kannst du es entgegnen?
Ja, also natürlich müssen wir jetzt viele Themen aufmachen, aber im Dialog mit den Fans war es ja so, dass sich aufeinander zubewegt wurde, da, als es um Dialog ging, den wir wieder angefangen haben, als seitens des DFBs Initiativen ergriffen wurden. Das sind Themen, die gehen nicht von heute auf morgen und da muss es einen ständigen Austausch geben. Aber bei den Fan-Themen, glaube ich, ist der Dialog die Lösung und der geht auch immer weiter. Bei den Themen jetzt hier geht es um den Bestand des Fußballs und man muss auch mal klar sagen, ein insolventer Verein löst sich in letzter Konsequenz auf. Also den gibt es da nicht mehr. Und um diese Situation sprechen wir jetzt. Also dass der Verein, den ich geliebt habe, den mein Vater geliebt hat, den dessen Vater geliebt hat, den würde es dann nicht mehr geben. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal retten. Aber natürlich auch ist es völlig richtig zu sagen, wenn 36 Fußballvereine 4 Milliarden Euro erlösen im Jahr, dann kann es nicht sein, dass die Reserven nicht mal 2 Monate reichen. Das heißt, da muss in der Lizenzierungsordnung was passieren, dass ein gewisser Puffer vorgehalten wird. Heißt aber natürlich auch für die Fans, wenn mein Verein im Abstiegskampf ist und der hat diesen Puffer, dann wird der nicht angefasst. Und dann muss man, obwohl man 10 Millionen auf dem Konto hat, muss man eben einen Gang in die zweite Liga antreten. Das gehört auch zur Wahrheit, dass quasi Fans und Medien und alle im Fußball sich dessen bewusst sind, wenn wir jetzt solche Puffer schaffen, hat das Konsequenzen.
Das meinte ich vorhin mit Ehrlichkeit. Man muss ehrlich miteinander umgehen und die Dinge dann auch benennen.
Aber warum funktioniert der Dialog denn nicht? Herr Kessen.
Ach so. Naja, wir sind über Jahre ja letztendlich enttäuscht worden. Also ich erinnere nur ganz prominent an die Pyrotechnik-Legalisieren-Kampagne, wo Versprechungen gemacht und später nicht eingehalten wurden. Ich bin deswegen auch sehr interessiert an Beispielen von Herrn Schäfer, denn es waren jetzt blumige Worte, aber ich kann mich an kein Beispiel erinnern, wo Dialog zuletzt mit Vereinen und Verbänden, insbesondere den Verbänden, wirklich gute, stichhaltige Ergebnisse geliefert hat.
Naja, also es gab ja die Initiativen, wo es darum ging, dass wir, was Kollektivstrafen angeht, dass wir sprechen, dass wir da, wo es um Darstellung im Stadion, wurde ja auf Faninteressen Rücksicht genommen in jedem Spiel und in jedem Spieltag, wenn es um die Genehmigung von Choreografien geht, wenn es um die Darstellung bei gewissen Spielen geht, leisten die Vereine tägliche Arbeit und tägliches Aufeinanderzugehen. Und das ist ja der ständige Austausch. Und ich finde schon, dass wir da weiter sind als vor 10, 15 Jahren.
Ich finde es.
Aber wenn ich mir jetzt alleine die Kollektivstrafe mal rausgreife, da hat ja Herr Seifert diese Woche schon gesagt, naja, wenn sich dann doch Fangruppen am Stadion versammeln, wird das Spiel 0-2 für den Gegner gewertet. Damit sind Kollektivstrafen wieder eingeführt.
Ja, aber wie wollen Sie es denn anders lösen? Also, wissen Sie, was mich ein bisschen stört bei der Kollektivstrafendiskussion? Eine Strafe kann ich nur aussprechen, wenn es vorher ein strafwürdiges Verhalten gegeben hat. Ja, sonst käme es überhaupt keine, gäbe es die Diskussion gar nicht. Individualstrafe, Kollektivstrafe. Sind Sie denn sicher, dass Ultras sich so verhalten haben, dass das Thema Kollektivstrafe nie hätte aufkommen dürfen?
Darf ich noch mal ein Kommando zurück machen, ganz kurz? Bitte erst Sie, bitte.
Kurz antworten und dann Jörg, ja. Bitte. Bitte, Herr Kessen.
Inwiefern Ultras sich da Auslöser geliefert haben oder nicht, ich glaube, da ist es nicht an mir, das zu beurteilen. Nochmal, ich bin kein Ultrasprecher. Allerdings darf ich darauf hinweisen, dass insbesondere Ultragruppen in den letzten Wochen diejenigen waren, die als allererste mit Nachbarschaftshilfe angefangen haben, die mit Dankesplakaten an Pfleger, an Menschen in den Supermärkten angefangen haben. Das zeigt ja letzten Endes, dass in Ultragruppen, in Ultraszenen auch Bewusstsein für gesamtgesellschaftliche Probleme da ist. Und da kann man auch Auslöser von späteren Kollektivstrafen sicherlich mit drunter verstehen.
Also, aber ich glaube, wir...
Ich finde es erstens einmal vollkommen richtig und gut, dass wir hier miteinander reden. Es gibt unsere Kurve, ist er dabei. Es gibt Pro-Fans, es gibt Buff. Ja. Es gibt, das muss man ganz deutlich sagen, Football Supporters Europe, ein hervorragender Zusammenschluss. Alle diese Gruppen haben auf verschiedenen Ebenen schon sehr kompetent, aber auch sehr kritisch mit Fußballverbänden zusammengearbeitet. Und die Arbeit in den einzelnen Clubs, in den Bundesliga-Vereinen, Zweitliga-Vereinen, Drittliga-Vereinen, Regionalliga-Vereinen zum Teil, ist sehr eng. Sie ist natürlich nie konfliktfrei, das wohnt dieser Sache inne. Und wenn ich mal konkret antworten darf, ja, beide Seiten müssen aber auch im Dialog bereit sein, mal ab und zu geben, ja, mal vor und zurück zu gehen.
Nachzugeben, meinst
du? Nachzugeben, sorry, genau. Und das andere ist natürlich, ja, es sind immer wieder auch mal Missverständnisse entstanden. Und da muss man ganz klar sagen, ein Fußballverband, der an seiner Spitze mehrmals mehr mit sich selbst zu tun hatte als mit Fans, war da zum Teil auch überfordert. Auch dort muss man ganz klar sehen, ja, da wurden Fans enttäuscht. Aber zu sagen, es ist nirgendwo ein Dialog da, stimmt nicht. Die großartige Südtribüne mit unglaublich intellektuellen und gewandten Rhetorikern ist in ständigen Austausch mit einem Watzke, Zorc, Dickel, Kehl in Dortmund. Es gibt ganz viele Vereine, die sich ganz klar mit ihren Fanorganisationen auch absprechen. Aber es ist eben auch Realität, dass viele Ultragruppierungen, und dann wird er sagen, dafür spreche ich nicht, ich spreche es trotzdem an, aufgrund ihres
dogmatischen Kodex vielfach nicht zum Dialog bereit sind und manchmal aber auch eine Rechthaberei haben, wo immer der andere schuld ist. Und da haben wir einen Konflikt in einer Jugendkultur, der nicht ständig aufzulösen ist. Ich bin jetzt fertig. Ich kann nur sagen, Leute, bleibt im Dialog und so, dass man aufeinander zugeht, weil sonst wird es nur ständige Diskussionen geben, wer hat ihm jetzt dem die anderen die Fahne geklaut. Und das bringt uns nicht weiter.
Also ich habe Herrn Kessen auch nicht so verstanden, als ob er sagt, es fehlt am Dialog, sondern es fehlt an den Ergebnissen. Und da muss ich ihm recht geben. Also Dialog gibt es auf Vereinsebene, mit Verbandsebene mehr als genug. Aber die Ergebnisse fehlen halt. Also ich weiß nicht, wie viel transparente Spruchbänder es in den letzten 10 Jahren in den Fankurven gab, wo die Kommerzialisierung angeprangert wurde, die Spielergehälter, die Verteilung der Fernsehgehälter, Fernsehgelder, dass halt unten nichts ankommt in der ersten Liga, so gut wie alles. Die Ablösesummen, die Spieltagszerstückelung, sprich, dass alles nicht nach Faninteressen, sondern nach Fernsehanstoßzeiten ausgerichtet wird. Dabei rumgekommen ist relativ wenig. Ich glaube, das meinen die Fans, das monieren die auch in der Ansprache. Und da haben sie leider echt recht.
Lass uns sofort über den Dialog weiterreden. Ja. Wir haben auch natürlich auch einen Vereinsvertreter. Frank Baumann hat sich auch dazu geäußert, dass es gar nicht so einfach ist. Nach nur einem Spot sind wir wieder da. Ja, Dialog ist manchmal nicht so einfach. Ich habe eben schon angekündigt, Frank Baumann hat sich auch dazu geäußert und wir wollen mal hören, was er gesagt hat.
Natürlich aktuell leider den Dialog mit unserer Kurve, mit den Ultras insbesondere, leider aktuell nicht zu haben. Das wäre gerade in so einer Situation, glaube ich, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und deswegen können wir immer dieses Angebot eben auch dort nur aussprechen, dass wir immer wieder bereit sind, in diesen Dialog auch einzutreten.
Herr Kessler, haben Sie eine Idee oder Information, warum das, wir haben ja gerade von Werder Bremen gehört, nicht gut funktioniert?
Also man muss vielleicht erstmal Klarstellung, Verwirrung vorzubeugen, wenn Frank Baumann da von unserer Kurve spricht, dann meint er die Kurve in Bremen, dann meint er nicht unsere Kurve e.V., wofür ich spreche. Keine Ahnung, woran es in Bremen genau liegt. Ich habe da keinen Einblick, ich kenne dort niemanden, müsste man in Bremen mal nachfragen.
Was würden Sie sich denn wünschen, konkret?
Für Bremen?
Für Sie natürlich.
Ich würde mir wünschen, dass bei all den Reformen, die jetzt gerade vorangebracht werden, dass man gleichzeitig auch die Krise als Chance begreift, dass man das nachhaltige Wirtschaften mehr verankert, dass man dazu übergeht, beispielsweise die Lizenzierungsbedingungen in den ersten beiden Ligen dahingehend zu ändern, dass eben nachhaltig gewirtschaftet werden muss, weil ja vorhin kurz die Sprache von 10 Millionen Reserve pro Verein, sowas beispielsweise. Und ich würde mir eben auch wünschen, dass ein Verständnis dafür eintritt, dass zwar in Krisensituationen so wie jetzt, aber das gab es ja in der Vergangenheit auch schon in kleinerem Ausmaße, immer wieder an die Fans appelliert wird, sie mögen helfen, sie mögen unterstützen. Jetzt aktuell kommen ja die ganzen Aufrufe, bitte tauscht eure Dauerkarten nicht um, etc., gebt eure Tickets nicht zurück. Dass das aber auch honoriert wird, indem man in Zukunft auch auf die Meinung der Fans mehr baut, indem man das ein Stück weit zurückzahlt dann, was jetzt an Unterstützung kommt, und indem man Fans wieder mehr in den Dialog holt und auch vor allem in Entscheidungen mehr berücksichtigt.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, für mich ganz schlüssig an, Robert.
Absolut, das ist ein wichtiger Punkt. Und bei der Frage, dass immer weiter so in den letzten Jahren, haben wir ja zum Beispiel Ticketpreise immer weiter erhöht. Die Trikots sind immer teurer geworden. So als wäre diese 80% mehr Fernsehgeld nicht passiert. Und ich glaube, das ist auch was wir zurückdrehen müssen. Wir müssen jetzt sparen. Es gibt keinen Grund, warum ein Fußballverein einen Kader mit 35 Spielern haben muss. Da reichen auch 24. Also wir müssen das reduzieren. Und müssen das Geld, was wir dann einsparen, auch zukünftige Steigerungen, zurückgeben. Eben zum Beispiel sagen, dass ein Kindertrikot nicht mehr als 40 Euro da kosten darf. Oder dass, solange ein Fernsehvertrag gilt, dass die Ticketpreise nicht erhöht werden. Das haben wir zum Beispiel beim Aufstieg von der zweiten in die erste Liga gemacht, dass die Dauerkarten gleich teuer geblieben sind. Um den Menschen ein Zeichen zu setzen, dass es nicht immer weiter so geht, weil wir eine Gemeinschaft sind. Fans und Fußball zusammen. Wir sind eins. Und natürlich wird jetzt Solidarität der Fans gefragt und erbeten. Ich finde auf eine gute Art und Weise, wie der deutsche Fußball damit umgeht. Und das heißt aber eben auch, dass es in die andere Richtung auch gehen muss. Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen die Wunden der Vergangenheit mit wer hat wann was gesagt oder wann was zugesagt oder nicht gesagt, das ist in dieser Krise, muss das jetzt gelöst werden.
Also mir kommt das immer so unkonkret vor, weißt du? Die eine Seite sagt das so ein bisschen schwammig, ja. Die andere Seite, die Vereine auch der teilweise. Das ist, glaube ich, das, was Jörg auch gesagt hat am Anfang. Ne? Da müssen auch mal klar miteinander reden oder klare Kante zeigen. Ja. Ich habe immer den Eindruck, die eine Seite macht es dann wieder, die andere weniger.
Aber Thomas, es ist doch so, Fußballvereine auch Amateurvereine, sind in erster Linie so aufgestellt, dass der Spielbetrieb möglichst gut und erfolgreich läuft.
Ja.
Da fehlt es auch manchmal einfach am Vermögen, dort entsprechend zu agieren und zu reagieren auf Wünsche und so weiter. Das ist halt auch ein gesellschaftspolitisches Thema. Da ist nicht jeder Fußballverein so aufgestellt, dass er da die Experten sitzen hat und davon auch noch gleich 11. Obwohl das ist halt auch ein Problem, was in den Jahren wahrscheinlich vernachlässigt worden ist, dieses Thema.
Obwohl ich finde, wir haben da einiges getan, gerade was in den Vereinen angeht, was Fanbetreuung angeht, was hauptamtliche Fanbetreuer angeht, auch Forderungen der Fans, die wir auch in der Kommission Prävention, Sicherheit und Fankultur nach vorne gebracht haben. Also da ist, glaube ich, mehr Kompetenz inzwischen da. Aber wir müssen da jetzt aufeinander zugehen und nicht uns in den alten Kämpfen sozusagen glaube ich, abreiben, sondern zu versuchen, zusammen da rauszukommen und dann eben auch Dinge zu ändern.
Herr Kessen, würden Sie Robert Schäfer da zustimmen?
Ein Stück weit ja. Also es ist ja nicht so, dass wir uns komplett dem Dialog verweigern und nur auf frühere negative Ergebnisse uns zurückziehen. Wir sind offen für den Dialog, wir wollen sprechen, wir wollen gestalten. Wir sind aber aufgrund der Erfahrung der Vergangenheit einfach vorsichtig und sind nicht zu einem reinen Optimismus bereit und sagen jetzt Hurra sofort und wir machen. Denn dafür wurden wir in der Vergangenheit als Fans in Deutschland zu oft enttäuscht. Und das macht einen einfach vorsichtig und zurückhaltend.
Ja, ich möchte nur noch eins hinzufügen, weil immer von den Fans geredet wird, wir alle, ich wiederhole das heute nur einmal, wissen, wie komplex das Thema ist und dass wir sehr differenziert vorgehen muss. Nur bei allem sitzen wir hier gerade in einem Fernsehstudio, in dem wahrscheinlich Millionen von Menschen zuschauen. Wir haben 10.000 in den Stadien, die eben nicht nur unsere Kurve sind, sondern auch mit einer anderen Motivation woanders sitzen und den Fußball auch die Geisterspiele möglicherweise etwas anders betrachten, als es die aktiven Fans tun. Und auch an dieses Publikum, an diese Kundschaft, denken auch die Profivereine, das darf man der Ehrlichkeit halber hier auch nicht außer Acht lassen. Das gehört eben dazu und das ist auch völlig legitim, wie ich finde.
Wir wollen gleich nochmal die Stellungnahme hier auch von Club 12, die ist, glaube ich, war es gestern, ne? Schienen wollen wir besprechen. Herr Kessen, bitte bleiben Sie noch bei uns, dann haben wir nachher auch noch sportlich das Dilemma für Mario Götze. Seine sportliche Zukunft ist ungewiss. Weiter geht's mit dem Check 24 Doppelpass. Und ja, hier ist die Stellungnahme. Club Nummer 12 zu den Geisterspielen. Und Laura liest das mal alles vor, glaube ich.
Nee, ich lese das nicht alles vor. Also das sind zwei Seiten, das erspare ich Ihnen. Ich sage Ihnen die wichtigsten Punkte, genau, die genannt werden vom Club Nummer 12, also dem Dachverband der aktiven Bayern-Fans. Also erstmal sprechen Sie sich gegen Geisterspiele aus. Das ist sozusagen die Hauptforderung, dass eben in der Bundesliga nicht ohne Zuschauer gespielt wird. Nennen auch einige Gründe, zum Beispiel die Tests. Sie möchten sie lieber für systemrelevante Menschen nutzen, eben zum Beispiel Menschen, die in systemrelevanten Berufen unterwegs sind. Da heißt es kann für eine solidarische Gesellschaft keine Option sein, dass Geld oder eifrige Lobbyarbeit darüber entscheidet, einen Corona-Test zu bekommen oder nicht. Das ist also ein Punkt, der kritisiert wird. Und dann wird auch noch der Gehaltsverzicht von einigen Profis kritisiert. Also in der Bundesliga sind das ja meistens so 15%, 20% gibt der ein oder andere auch noch ab. Das sagen sie, ist definitiv zu wenig. In krassem Widerspruch zur angeblich bevorstehenden Masseninsolvenz stehen die allenfalls zur Symbolik taugenden Gehaltsverzichte von 15% oder 20%. Und da nennen sie eben auch andere Vereine im Ausland, zum Beispiel den FC Barcelona, der auf 70% des Gehalts verzichtet, der AS Rom zum Beispiel auf 4 volle Monatsgehälter. Also da sagen sie, wenn denn die Spieler einfach mehr abgeben würden, dann hätten die Vereine gar nicht diese Geldnot. Ist das wirklich so?
Christoph, ist das wirklich so?
Da müsste ich die einzelnen Etats kennen, aber ich habe es ja vorhin auch angedeutet. Ich finde schon auch, das ist ein Missverhältnis. Also ich glaube, den meisten Spielern, Stammspielern in der Bundesliga würde es nicht wirklich wehtun, mal ein Vierteljahr lang zu sagen, jetzt verzichte ich mal auf 70-80%. Und dann hätten wir sicherlich bei jedem Verein mal mindestens zweistellige Millionenbeträge und ob dann noch die Insolvenzgefahr so hoch ist. Aber klar, ist natürlich auch immer, gebe ich zu, ist ein bisschen gefährliches Argument, anderen Leuten vorschreiben zu wollen, auf was sie verzichten sollen. Das müssen sie schon freiwillig entscheiden. Aber dieses Missverhältnis, was die Fans benennen, das sehe ich schon auch. Also die verdienen schon relativ
gut. Aber 1,43 Milliarden ist schon ein Brocken, ne?
Also
Personalkosten. Ne?
Klar, aber ich denke natürlich, die Vereine machen ja mehr. Also es geht ja nicht nur um Gehaltsverzichte, sondern es geht ja auch darum, was passiert mit den Stadionmieten, was passiert mit anderen großen Kostenbereichen. Und da haben die Vereine unheimlich viel Arbeit geleistet in den letzten Wochen in dieser Rettungssituation. Dass man diskutieren kann, was ist angemessen im Verzicht, kann man machen, aber ich glaube, wichtig ist, dass der Fußball die Situation verstanden hat und die Zeit verstanden hat und gesagt hat, es geht eben nicht so weiter. Und das war in anderen Ligen nicht der Fall. Andere Ligen, England zum Beispiel, haben das nicht so verstanden. Und der deutsche Fußball hat das sehr schnell finde ich, auch sehr breit angenommen. Jetzt in einzelnen Fällen andere Vereine, der FC Barcelona mit 70% Gehalt einsparen, da gab es auch vorher Probleme. Und Corona ist eben eine Zeit, wo die Probleme, die auch vorher bestanden, natürlich noch deutlicher rauskommen. Ich finde, insgesamt ist der deutsche Fußball in dieser Rettungssituation, die wir jetzt momentan haben, gut unterwegs. Aber er muss das natürlich übersetzen in die Zeit danach.
Aber was meinst du mit Stadionmieten? Weil Stadionmieten ist doch eher so, dass die, der ein oder andere Verein die Zahlungen an die jeweiligen Kommunen dann eingestellt hat. Das finde ich jetzt kein gutes, fände ich kein gutes Beispiel für ein soziales Verhalten.
Naja, es sind ja erstmal die Mietverträge, die jetzt nicht nur mit Kommunen bestehen. Manche Vereine haben ja selber welche Stadien gebaut und finanzieren die auch.
Eigene Stadien, ja.
Und eigene Stadien. Und das sind eben große Kostenpunkte, die man eben angehen muss. Und genau in den Bereichen muss man eben sehen, dass auch da Einsparungen nötig sind, damit eben auch die Mitarbeiter außerhalb des Spiels ihre Gehälter eben bekommen. Und die meisten Vereine stocken es ja auch.
Ich will Herrn Kessel noch mal kurz dazu nehmen. Was wäre denn Ihr Vorschlag? Auf wie viel sollten die Profis verzichten?
Ja, das ist natürlich unseriös, so zu beantworten mit einer klaren Zahl. Ich glaube, entscheidend ist, dass Profis verzichten und dass sie auch verzichten in einer Größenordnung, dass man den Angestellten der jeweiligen Vereine helfen kann, dass da die Vereine eben nicht auf die Allgemeinheit angewiesen sind durch Kurzarbeitergeld und dergleichen. Wie viel das dann beim einzelnen Spieler, beim einzelnen Manager ist, muss von Fall zu Fall geschaut werden. Da bin ich der falsche Ansprechpartner.
Aber das machen doch die Spieler. Also das, was wir sollten es nicht nur ganz wegtun. Auch die Vereine. Also es gibt, ich habe bei mir eine Liste geben lassen, 200 Aktionen, die rund um Corona von den Vereinen, von den 36 Vereinen, den Profivereinen, erste, zweite Liga gestartet wurden. Spieler verzichten ja auf Geld. Ich habe immer ein Problem, wenn Solidarität angeordnet werden soll. Also das muss dann schon von innen rauskommen. Aber wenn Lewandowski, jetzt kann man sagen, gut, der verdient genug. Wenn der eine Million spendet, das ist schon eine Sache, die sollte man nicht wegwischen. Oder das, was Kimmich und Goretzka machen, diese Aktion. Und das hast du in vielem, in kleinem, glaube ich, bei allen Vereinen. Ob das jetzt 10, 20, 15, 30% sind. Also in Barcelona mussten die Spieler langfristig überzeugt werden, dass es Sinn machen könnte, auf Gehalt zu verzichten, weil dieser Club natürlich aus eigenem Verschulden sich in eine Situation gebracht hatte, wie viele ihm, und darüber reden wir.
Aber worum geht es, den Verein zu retten dann? Es geht ja darum, den Verein zu retten, oder?
Es geht den Verein zu retten und vieles drumherum. Und da bin ich sofort dabei, die Spieler sind mitverantwortlich auch für die Leute, die ihnen ihren Spielbetrieb ermöglichen. Das heißt also die Angestellten im Club, die Kurzarbeit machen, etc. etc. Und da habe ich den Eindruck, das ist verstanden und wird auch so weitestgehend gelebt.
Ich finde, es ist auch ein Beispiel dafür, wie zerrissen und irrational so ein Fan-Dasein ist. Ich meine, wir reden vom Club Nummer 12 beim FC Bayern, dem Branchenführer, der das Ziel hat, die Champions League mal wieder zu gewinnen. Also einerseits möchte ich einen möglichst bodenständigen Fußball, andererseits möchte ich in diesem Betrieb auch den größtmöglichen Erfolg. Da sehen wir schon alles, was sich da abspielt in diesem Spektrum. Das andere ist, natürlich haben wir alle darüber diskutiert, auch vorher schon, dass ein sechsstelliger Betrag in der Woche in der Premier League obszön ist. Dass Gehälter auch in der Bundesliga, auch in der zweiten Liga, das Gehalt, je nachdem, gemessen an der Leistung, dass das Ablösesummen verrückt werden. Nur, es hat bisher funktioniert und das in so einer Krisensituation, wo auch die Gesellschaft, da wird es ja besonders virulent, gerade auch Gesellschaft Existenzängste hat, dass da das Thema natürlich hochkocht, ist vollkommen klar. Und wir werden schauen müssen, ob sich wirklich der Markt auch etwas bereinigt nach dieser Krise und automatisch Gehälter und Ablösesummen geringer werden, welche technischen Möglichkeiten wir dort haben aufgrund der Vorgaben, Salary Cap und so weiter. Ich sage allerdings auch, wir reden hier schön, der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. We will see in einem Jahr.
Wenn alles gut läuft, ne? Wollen wir nochmal sagen.
Hoffentlich, ja.
Gehaltsobergrenze, Gehaltsverzicht.
Hört sich sehr, sehr gut an. Nach meiner Erfahrung, die ich in den letzten 30 Jahren im Fußball, Profifußball gesammelt habe und auch durch unterschiedliche, nicht so extreme wie jetzt bei Corona, Kriseneinschnitte marschiert bin, der Fußball hat sich immer weiterentwickelt. Immer habe ich gehört, so jetzt werden sie aber Einschnitte, Reduzierungen ergeben, nichts dergleichen. Die gesamte Einnahmesituation auch in der Bundesliga hat sich von knapp 1 Milliarde auf 4,5 Milliarden erhöht. Also die Steigerung jedes Jahr 10%. Die Spieler, vor allen Dingen auch die Berater, die sagen natürlich auch, ich muss einen Schluck aus der Pulle davon abbekommen, warum soll der Spiel wird wegen mir als Spieler übertragen, also muss ich auch bezahlt werden. Und der Verein oder die Vereine haben natürlich diesen sportlichen Druck, wie wir eben gehört haben. Es wurde immer wieder der kurzfristige Erfolg über die mittelfristige stabile Planung gestellt. Und damit sind wir eben immer mehr in die Situation reingegangen, dass wir uns immer weiter hochgeschaukelt haben. Salary Cap, es hört sich sehr, sehr gut an.
Da musst du doch ein geschlossenes System erfinden und alle müssten sagen, okay, wir gehen freiwillig da rein. Wenn nicht, wirst du das vor jedem, jeder Winkeladvokat kann dir das innerhalb von 5 Minuten, sagt er dir, wir gehen vors Gericht. Das, niemand kann dir vorschreiben in einer freien Marktwirtschaft, wo eine Grenze ist, nicht. Es sei denn, der Fußball an sich sagt, pass auf, wir machen das so unter uns und alle stimmen ab und wir machen das amerikanische Modell.
Ja, okay,
aber das geht nur auf Freiwilligkeit, wenn alle mitmachen.
Aber
wenn
man jetzt bisher hieß es immer, man muss das europaweit klären, das kann man jetzt machen.
Nie im Leben. Das bin ich nie im Leben. Aber mich würde interessieren, ob Herr Kessen, darf ich das fragen, ob er optimistisch ist, dass ich da in dem System es zu freiwilligen Änderungen kommt. Ich bin aber auch bei Christoph, das war definitiv und ist immer noch ein Thema des EU-Rechts, des Arbeitsrechts. Wir können nicht einfach sagen, wir machen jetzt mal Salary Cap. Aber diese Krise bringt vielleicht auch andere Staaten und bringt diese EU auch zu Überlegungen.
Hast du ihn jetzt gefragt?
Ja. Herr Kessen, genau.
Super.
Danke, Entschuldigung.
Also, danke für die Frage. Ich hoffe darauf, dass es so ist. Man sieht ja auch vereinzelt bei manchen Äußerungen von Vereinsvertretern, dass diese durchaus in diesem Geiste denken. Was mich aber wieder kritisch stimmt bei der Geschichte, ist dann beispielsweise der, ich will es mal Maulkorb nennen, den der Präsident von Union Berlin von Herrn Seifert bekommen hat, als er sich zu Beginn der ganzen Corona-Geschichte kritisch geäußert hat. Es verdienen aktuell, glaube ich, zu viele Leute sehr, sehr gut am Fußball und die sitzen gleichzeitig in sehr einflussreichen Positionen. Das macht es dann natürlich schwierig, den Fußball, egal ob jetzt durch eine Salary Cap nur in Deutschland oder in ganz Europa, macht es schwierig, diesen Fußball zu verändern, dahingehend, dass ausgerechnet die ihn durch ihre Entscheidungen verändern müssten, anschließend weniger verdienen und sich selber damit schlechter stellen würden. Nichtsdestotrotz, ich als Fußballromantiker würde es mir natürlich wünschen.
Ja. Wir alle, hoffe ich.
Also, Kessen, sieht im Moment so aus, als wenn wir um die Geisterspiele nicht herumkommen. Jetzt hieß es aus der Fanszene, dann kann es möglicherweise Proteste geben. Wie ist Ihre Einstellung dazu?
Also ich sehe das ehrlich gesagt nicht so. Es hat sich ja, wie vorhin schon mal erwähnt, insbesondere durch die Solidaritätsaktion der Ultragruppen zu Beginn der Corona-Krise gezeigt, dass die Fußballfans in Deutschland sich der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung dieses Themas bewusst sind. Daher wäre es völlig irrsinnig, damit jetzt irgendwie aufzuwarten und vor die Stadien zu gehen, um beispielsweise die Spielwertung zu beeinflussen. Man würde sich selber gefährden, man würde die Leute gefährden, die dort eingesetzt sind, man würde Polizeibeamte gefährden, die dann gerufen werden würden. Also das ist ein Ablauf, der da konstruiert wird, den halte ich für annähernd ausgeschlossen.
Und wie ist es, wenn die Saison vielleicht doch möglicherweise abgebrochen werden sollte? Sind Sie eher dafür oder dagegen?
Ich persönlich wäre dafür. Grundsätzlich ist Fußball Deutschland da, aber auch innerhalb der Fans, auch innerhalb von unserer Kurve sehr gespalten.
Wirklich in letzter Konsequenz?
Fußball Deutschland ist in letzter Konsequenz sehr gespalten. Ich persönlich bin in letzter Konsequenz für einen Saisonabbruch, ja.
Robert, was würde das bedeuten?
Ja, das heißt, dann in letzter Konsequenz, dass sich Vereine tatsächlich nicht mehr existieren. Also dass es sein kann, dass ein Bundesliga-Verein, der über 100 Jahre Tradition hat, nicht mehr besteht. Man kann einen neuen gründen, aber der hat dann eben Gründungsdatum 2020 und nicht 1895 oder 1860.
Genau. Das hängt auch ganz einfach davon ab, auch wie lange Corona noch dauert. Also ein paar Monate könnten 98% der Vereine wahrscheinlich mit Krediten und so weiter dann schon überleben.
Ja, scheinbar nicht.
Ich glaube es nicht. Oder? Also ich glaube, die Liquiditätslage ist tatsächlich so. Und du musst ja eine Insolvenz schon anmelden, wenn du 3 Wochen quasi vor Zahlungsunfähigkeit stehst.
Und wenn der 2. Mai als so ein kritisches Datum, das habe ich jetzt aber nur der Presse auch entnommen, der 2. Mai als so ein kritisches Datum gesehen wird, dann heißt das, wenn da deine Liquidität nicht mehr funktioniert, musst du 3 Wochen vorher schon deine Insolvenz anmelden. Also deswegen, das ist jetzt nicht, es geht dann irgendwie schon weiter und dann fangen wir halt eine Liga drunter an. Diese Vereine gibt es nicht mehr dann.
Okay. Wir sagen erstmal herzlichen Dank, Herr Kessen. Offen im Sinne der Normalität, wie Marcel immer sagt, dass der Dialog weitergeht und dass er dann noch mal zielführend sein wird. Alles Gute übrigens. Eine Frage habe ich noch schnell an Sie. Sie sind nicht verwandt oder der Bruder von einem Torwart in Köln, zufällig? So?
Nicht, dass ich wüsste, aber es wurde mir schon mal nachgesagt.
Also, ich danke Ihnen ganz herzlich und wenn Sie Lust haben, kommen Sie mal in München vorbei.
Alles klar, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. So, wir machen weiter.
Auf die Art kann man Dialog führen. Wenn einer selber sagt, wir diskutieren untereinander auch. Ich will das, was wir von Anfang an hier reden. Es geht um Abwägung von, es gibt Argumente dafür, Argumente dagegen. Und das muss man verantwortungsbewusst und mit Verstand führen. Einfach, also das ist ja lustig, die FC Bayern-Gruppierung, die 12 da. Ja, der 12, FC Bayern nach dem Mir san mir, die können es sich leisten. Der FC Bayern, glaube ich, könnte es sich leisten, zu sagen, komm, wir brechen ab, ihr macht uns zum Meister und damit hat es sich. Da soll mal, die Kollegen sollen mal ihre Kumpels fragen, wie die auf Schalke im Moment dazu stehen, zu Geisterspielen, ja oder nein. Oder aber du sagst, das ist eine Geister, dann ist es aber eine Geisterdiskussion. Es ist mir völlig wurscht, es wird nicht mehr weitergespielt, dann gibt es den Club halt nicht mehr. So kann man argumentieren, nur da an der Stelle steige ich für mich aus.
Aber ich fand Herrn Kessen jetzt sehr erfrischend, muss ich sagen.
Meine ich ja. Also,
das ist auch jemand, mal gut,
so, jemand zu hören. Auf die Art könnten man, da glaube ich, könnten alle aufeinander zugehen. Und wer mit solchen Leuten nicht diskutieren will, der ist dann im Verband am falschen Platz.
So, lass uns mal wieder ein bisschen sportlicher werden. Die fetten Jahre sind möglicherweise vorbei. Das trifft auf den Transfermarkt zu, trifft aber auch ganz speziell auf die Karriere von Mario Götze zu. Wann ist er in der Bundesliga gekommen? Weißt du das noch?
Bitte?
Mit wie vielen Jahren ist Mario Götze in die Bundesliga?
17.
17. Wann ist er Meister geworden? Wann ist er Weltmeister geworden?
2014.
Wie alt war er da? 22, so. Und mit 27 wird sein Vertrag jetzt beim BVB nicht verlängert und die sportliche Zukunft ist ungewiss. So schaut's aus.
Was wird nur aus Mario Götze? Die gute Nachricht lautet, er wird Vater. Das ist schon mal gar keine schlechte private Perspektive. Sportlich ist die Sache etwas unerfreulicher. Der Vertrag in Dortmund läuft aus und zugegeben, Spitzenvereine stehen nicht gerade Schlange. Weder in der Bundesliga noch international. Corona macht die Sache nicht leichter, aber ganz ehrlich, der Fall Götze war auch schon vor Corona kompliziert. So schaut's aus. Corona hat den Fußball infiziert. Diese Diagnose ist nicht neu, aber der Virus legt sich jetzt spürbar aufs Geschäft. Der Kreislauf des Geldes wird langsamer fließen, auch bei den Gehältern. Wie sagte doch Oliver Bierhoff? Der Transfermarkt wird sich abkühlen, die Preise werden sinken. Ein Spieler am Ende seines Vertrages wird sich schwer tun, wieder auf die alten Zahlen zu kommen. Klingt bei Bierhoff, dem alten Stakeholder-Experten, immer ein bisschen wie die Bilanzprognose eines DAX-Unternehmens. Aber er hat natürlich recht. Die Brötchen im Backofen des Profifußballs werden kleiner. So schaut's aus. Auch Mario Götze, WM-Siegtorschütze und fünfmaliger deutscher Meister, wird das zu spüren bekommen. Und er wird es verkraften können. Der nächste Vertrag wird kleiner werden und der nächste Club wohl auch. Angeblich interessiert sich Lazio Rom für Götze. Das wäre jetzt landschaftlich kein Rückschritt, wenn man aus Dortmund kommt. Und vermutlich kann Götze auch mit verkleinerten Bezügen immer noch zweimal am Tag warm essen. Da werden sich andere, deren Vertrag ausläuft, deutlich schwerer tun. Es wird Härtefälle geben. Götze ist keiner. Und er beklagt sich auch nicht. Das tun andere. Bei Götze klingt eine große Karriere, die ganz früh begann, jetzt einfach nur ein bisschen früher aus. So schaut's aus.
Ja, Christoph, was denkst du über Mario Götze? Über seine Situation vor allem.
Ja, ich denke, dass eine Karriere nicht aus, sondern abklingt. Auch Mario wird noch Begehrlichkeiten wecken. Natürlich zu anderen Konditionen als die, die in den letzten Jahren existent waren oder die seinen jetzigen Vertrag ausmachen. Aber ein Spieler wie Mario Götze mit dieser Vita, wie wir eben auch im Film gehört haben, der weckt natürlich bei vielen Vereinen Begehrlichkeiten, aber wie gesagt, nicht mehr zu den Konditionen, die vielleicht mal vor einem halben Jahr noch im Raum standen.
Was mir gefällt, er jammert ja eigentlich nie, ne? Oder? Habt ihr ihn mal jammern hören, Christoph?
Nö.
Auch über seine Situation, die ist ja, wenn du Weltmeister bist, könnte die auch besser sein, sage ich mal, ne?
Vielleicht hat er ja auch mit Interesse das Interview mit Kevin Prinz Boateng gelesen, der ihn ja offensichtlich nach Hertha hätte holen wollen, wenn er selbst da auch hingegangen wäre. Aber dann war Klinsmann schon weg und hat auch seine SMS nicht beantwortet.
Gut, das war jetzt sehr viel Information.
Marcel? Er und die, die ihn beraten, haben einige falsche Entscheidungen getroffen, an der falschen Stelle falsch abgebogen. Aber dass der Fußball spielen kann, also ich meine, das sollte man doch... Daran sollte man sich noch erinnern. Das ist ja nicht weg. Ich würde ihm von Herzen wünschen, weil er noch furchtbar jung ist im Vergleich, dass er irgendwo eine Stelle findet, wo die Art Fußball, die er spielt, auch von den Rahmenbedingungen und von den Erwartungen an ihn funktioniert. Also ich möchte dieses WM-entscheidende Tor. In dem Alter wird jemand zu einem Nationalhelden. Und dann wechselt, und dann Bayern, da wird der Trainer, mit dem kam er nicht klar. Und dann die Rückholaktion nach Dortmund, das war völlig daneben. Das waren die falschen Entscheidungen. Ich würde ihm jetzt wirklich von Herzen wünschen, dass ein Junge, der so wunderbar kicken kann, jetzt eine Stelle findet, wo er das einbringen kann wieder. Und dann kann diese Karriere durchaus noch mal eine wunderbare Blüte erleben.
Wobei man nur ganz kurz mit erwähnt, auch seine Krankheit hier nicht vergessen. Erwähnen muss, ja. Denn die hat ihn auch extrem zurückgeworfen und er hat dann wirklich sehr daran gekämpft, wieder zurückzukommen, hat danach auch einige außergewöhnliche Spiele in der letzten Saison gemacht, aber diese Saison, die Leistungsdichte im Kader von Borussia Dortmund ist eben auch immer größer geworden, scheint es eben so, dass er über diesen Auswechselspielerstatus und auch das nur temporär nicht hinauskommt. Ich glaube auch, dass er über genügend Qualität, Potenzial verfügt, um seine Karriere unter anderen finanziellen Voraussetzungen erfolgreich fortzuführen.
Das hast du jetzt, glaube ich, dreimal schon gesagt. Hat sich auch im Watzgart angekündigt, Gespräche mit ihm führen zu wollen.
Ja, ich
finde... Das ist wunderbar, nochmal ein Jahr zu verlängern. Oder ich weiß nicht, wie lange, keine Ahnung.
Kann naja, ich weiß ja nicht, ob das Gespräch auch vielleicht in eine andere Richtung gehen würde.
Da muss ich ja nicht sprechen, wenn der
Vertrag ausläuft. Ich bin einfach nur der Meinung, dass also Marcel vollkommen recht hat, diese Umgebung, die ist entscheidend. Das Potenzial ist da. Du brauchst jetzt eine Umgebung, in der du die Leistung, zu der du jetzt fähig bist, als Mario Götze wieder abrufen kannst. Und ich glaube, so ein Wechsel würde eben besser tun. Das ist meine persönliche Meinung. Wir machen morgen eine Geschichte groß, die Titelgeschichte Die Sehnsüchtigen. Da geht es auch um Schürrle. Ich glaube, ich nehme schon wahr, dass
Schürrle,
auch...
Schürrle kommt wieder zurück, ne?
Ja, muss ja, sozusagen, muss ja. Eine Situation, glaube ich, die für beide Spieler sehr, sehr schwierig ist. Sie werden nicht wirklich mehr so geliebt. Und ich glaube, da tut ein Wechsel gut.
Okay, das heißt, man muss auch mal regelmäßig spielen wahrscheinlich wieder, Robert, oder? Das muss das Ziel sein, ne?
Ja, und eben vielleicht wirklich einen Neuanfang, ne? Also eine neue Umgebung.
Wie Jörg auch sagte,
genau, ganz,
mal,
ganz,
einfach mal raus.
Ganz frisch,
aus
ganz
Deutschland raus. Mal raus, oder was?
Warum nicht? Ja. Warum nicht, genau. Also wirklich meine persönliche Meinung, weil ich überzeugt davon bin, dass du auch mit diesem Ballast, mit dieser Bürde, dieses WM-Helden, dann von Dortmund, Bayern wieder zurück nach Dortmund, das ist einfach zu viel. Und dann kommen Verletzungen dazu, dann kommt eine Krankheit dazu. Ich weiß nicht, da bleibt schon das spielerische Potenzial, das Wohlfühlklima, was du auch brauchst, auf der Strecke zwischendurch.
Hm. Mit Schürrle und Götze angesprochen, wie schwierig ist denn der Transfermarkt diesen Sommer? Er wird auf jeden Fall anders sein, das ist klar. Ne? Freddy Bobic hat zum Beispiel auch gesagt, es werden viele Spieler, deren Verträge auslaufen, möglicherweise arbeitslos sogar.
Ja, das wird passieren, es wird auch so sein. Momentan schauen ja andere Ligen auf uns und gucken, ob es möglich ist, diesen Spielbetrieb überhaupt wieder zu eröffnen. Und das wird sich auch in den Transfersummen und den Transfermarkt zeigen. Und angedachte Wechsel, die werden ja oft schon vorher vorbereitet, die werden so nicht passieren, glaube ich. Und bietet natürlich aber auch wieder, wenn man sagt, in der Krise stecken auch Chancen, bietet natürlich auch Chancen.
Spieler loszuwerden, oder was wolltest du jetzt sagen?
Nee, einfach auch zu anderen, andere Formen von Wettbewerbsfähigkeit, zu anderen Konditionen eben zu erreichen als Verein. Ne? Also wenn du jetzt gut aufgestellt bist und eben vielleicht nicht in der Krise bist, dann hast du jetzt auch wieder Chancen.
Ja, es könnte sich, also ist jetzt auch nur spekulativ, was ich mache, der Leihspielermarkt extrem erhöhen. Es kann sich... die Situation ergeben, dass eben einige finanzkräftigere Vereine doch Spielerkader haben von über 40, nicht nur 35, wie eben mal gesagt, und dass die Spieler dann eben verliehen werden. Es werden sich dort sicherlich die extremen Transfersummen nicht mehr so ergeben. In Ausnahmesituationen sage ich ja, denn auch in so einer Krise, egal wie wir es drehen und wenden, werden wieder einige der großen finanzstarken Clubs immer noch exorbitante Transfersummen aufbieten. Natürlich auch etwas weniger. Also vielleicht so ein Spieler, wo du vorher vielleicht 130 Millionen bezahlt hast, zahlst du jetzt noch 90 Millionen.
So what? 129 wolltest du
sagen. Ja, also so what? Also es wird schon sich im gesamten System einiges verändern, aber es wird immer wieder Ausnahmesituationen geben.
Ich wage die Prognose, gibt es noch ein, zwei Jahre. Dann hast du genau, das Geld war ja da. Es ist ja nur nicht vernünftig vielerorts damit umgegangen worden. Das Geld ist doch da für Neymar. Sonst würde, also die Kataris machen das doch nicht, weil sie Geld drucken, sondern weil sie es haben. Die kaufen sich Neymar für 222 Millionen für Paris. Manchester City geht einkaufen. Jürgen Klopp geht mit Liverpool einkaufen, weil er sagt, ich brauche aber einen Abwehrspieler und einen Torhüter. Ja, dann müssen wir halt mal 160 Millionen krachen lassen. Das Geld ist da. Die Frage wird sein, kann man ein System schaffen, das irgendwo Filter einbaut? Dass du sagst, nee, ihr habt das Geld, aber ihr müsst mit dem auch an bestimmten Stellen, da wo man nach geltendem Arbeitsrecht eingreifen kann, anders umgehen. Das ist die Hoffnung, die du daraus kriegst, wenn du Regularien schaffst. Aber die müssen auch von innen rauskommen. Ich bin nicht so überzeugt davon, dass der Fußball das am Ende Robert, und hinkriegt.
In der Krise steht eine Chance. Ich glaube, dafür darfst du mal hier einzahlen bei uns. Und gutes Stichwort für Laura.
Richtig gutes Stichwort. Als hätte er es gewusst, dass wir darauf zu sprechen kommen wollen. Denn es könnte ja theoretisch auch wieder eine Chance sein für die ganzen Jugendspieler. Also, dass die Jugendarbeit in den Vereinen wieder ein bisschen mehr gestärkt wird. Beim einen oder anderen Club läuft das ja auch schon richtig gut. Also, Mario Götze hatten wir eben als Beispiel. Der ist ja mit 9 Jahren zum BVB gewechselt und aus ihm ist eben ein Weltmeister geworden. Auf Schalke läuft es auch richtig gut, was die Jugendarbeit angeht. Auch dank Norbert Elgert, muss man sagen. Seit 24 Jahren ist er nämlich Nachwuchscoach bei den Schalkern. Und da ist schon der ein oder andere rausgekommen. Also Manuel Neuer zum Beispiel, Julian Draxler, Leroy Sané, Mesut Özil, also viele, viele Namen. Und die haben natürlich auch ordentlich viel Geld dann in die Kasse gespült bei den Schalkern. Und viele sprechen sogar davon, wenn er nicht gewesen wäre, vielleicht wäre Schalke schon längst pleite gewesen. Also vielleicht eine Chance, ein bisschen auf die Jugend mehr zu setzen.
Das ist doch das tolle Beispiel dafür, dass man großartige Talentearbeit leisten kann, aber man muss nachher das richtig auch damit anstellen. Und
haben sie ja gemacht, sie haben sie verkauft dann.
Haben sie verkauft, aber was ist dann aus der Reinvestition geworden, wo stehen sie? Ja, das muss man, das muss man fragen. Wir wissen auch, dass das dieser Club zu den Vereinen gehört, die im Moment wirklich richtige Schwierigkeiten haben. Ich will es mal positiv formulieren. Du musst von dem Geld, was du hast, mal mehr, mal weniger, auch etwas anfangen wissen. Köln war in der zweiten Liga, hat Europa wieder erreicht. Mönchengladbach war in der zweiten Liga, spielen ständig Europa und spielen Champions League. Eintracht Frankfurt war in der zweiten Liga, spielt in Europa, hat den DFB-Pokal gewonnen. Also, wenn du gute, kluge Leute hast, die auch mit dem Geld etwas anzufangen verstehen, dann kannst du auch operativ erfolgreich sein. Ich finde, nur dazu gehört natürlich Geduld und ein Plan. Und den haben viele nicht. Und das sieht man gerade jetzt bei den Clubs, bei denen es ans Eingemachte geht.
Ja, also wir reden gleich noch mal weiter. Wir müssen noch mal eine kurze Pause machen, Christoph. Tut mir gerade leid.
Ne? Gerne, nein.
Für dich, ne? Auch bei den Bayern gibt es Ankündigungen und auch möglicherweise neue Machtverhältnisse. Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause. Wir machen weiter mit dem Check 24. Doppelpass waren eben bei Norbert Elgert stehen geblieben und Jugendarbeit. Christoph, haben wir das vernachlässigt oder müssen wir noch mehr tun? Oder müssen die Vereine noch mehr tun, vor allem die eben die finanziellen Möglichkeiten im Moment?
Also der
Ruf, oder in Zukunft nicht haben werden.
Der Ruf nach Nachwuchsarbeit, Nachwuchsförderung wurde erhört. Das heißt, wenn wir sehen, was dort an Nachwuchsleistungszentren an sehr vielen Orten entstanden ist, bei den Bayern, in Leipzig, in Leverkusen, in vielen anderen Vereinen, in Hoffenheim, Das ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, diese Infrastruktur. Jetzt müssen wir uns aber darüber unterhalten, wie sehen die Inhalte aus? Es wurden also sehr gute Infrastrukturmaßnahmen ergriffen. So, wie geht es jetzt um die Kompetenz? Das heißt, wir haben dann einen sogenannten Elite-Jugendtrainerkurs eingeführt, der wirklich aus meiner Sicht heraus sind Schnellkurse, ist nicht umfangreich, nicht spezifisch auf die unterschiedlichen Altersklassen abgestimmt. Und dort muss der DFB jetzt fast parallel, sage ich mal, zum Fußballlehrerlehrgang, also zu der höchsten Lizenz, auch einen ähnlichen Lehrgang spezifisch für den Nachwuchs aufbauen, weil Nachwuchstraining ist kein reduziertes Erwachsenentraining. Wir haben dort ganz unterschiedliche Altersgruppen, ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Und dort müssen wir natürlich die Trainerkompetenz in den einzelnen Altersgruppen stärken. Insgesamt muss ich aber sagen, Freiburg macht eine hervorragende Jugendarbeit. Wir haben einige Vereine, die ich hier mit erwähnen könnte, aber wie gesagt, wir müssen über Inhalte sprechen und nicht schlagwortartig hier einfach nur sagen, ja, die Jugendförderung muss mehr beachtet werden. Weiterer Punkt wäre natürlich dann die Integration und ich könnte noch andere Punkte nennen, aber du wolltest, glaube ich, wieder intervenieren.
Nein, wollte ich gar nicht. Nein. Wollte ich auch nicht widersprechen in dem Fall.
Okay, dann könnte ich neben der Nachwuchsarbeit natürlich sagen, was ich immer gesagt habe, die zwei wichtigsten Abteilungen in einem Verein, aus meiner Sicht heraus, man möge es mir nachsehen, das ist die Scouting-Abteilung und das ist die Trainerabteilung mit dem Cheftrainer. Der Cheftrainer hat eine Schlüsselposition und die Scouting-Abteilung. Und auch dort geht es nicht nur um die Nennung dieser beiden Abteilungen, sondern auch dort wieder Inhalte, Stellenbeschreibungen mitliefern. Was sind eigentlich die Anforderungen für meinen Cheftrainer? Ist von Verein zu Verein unterschiedlich. Wie muss die Scouting-Abteilung aufgebaut werden von Verein zu Verein unterschiedlich, weil die auch unterschiedliche Etats haben?
Dann lass uns Robert doch mal fragen, wie ist da Fortuna Düsseldorf aufgestellt aus deiner Sicht?
Also ich glaube, wir haben das gemacht, was auch viele andere Vereine gemacht haben. Wir haben in die Infrastruktur investiert. Und haben neue Voraussetzungen geschaffen mit dem neuen Nachwuchsleistungszentrumsgebäude.
Aber das war ja Pflicht, oder?
Ja, das war schon vorher bestanden, aber wir haben es modernisiert, wir haben es verbessert, bessere Anforderungen. Und ich glaube auch, da haben wir in Deutschland inzwischen ein sehr hohes Niveau erreicht, was die Infrastruktur angeht. Aber ich bin da ganz der Meinung, wir müssen eigentlich dazu sehen, wie kommen die Spieler dann aufs Spielfeld der ersten Mannschaft. Und wenn wir das schaffen, dann ist das
ein mehrfacher... Du kannst einfach mal spielen lassen, zum Beispiel.
Genau, spielen lassen.
Aber es ist interessant, dass du noch wir sagst. Das finde ich ganz gut gerade. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Christoph, ja.
Ich wollte da nur einhaken. Ich glaube, die Nachwuchsleistungszentren sind im Schnitt tatsächlich sehr gut. Also da hat man, glaube ich, aus den Fehlern der Vergangenheit tatsächlich gelernt. Das Problem scheint mir tatsächlich die Durchlässigkeit zu sein, dass du nach wie vor sehr viele Cheftrainer hast, die halt nicht sagen, wenn der Junge 5% schlechter ist als der 25-Jährige, werfe ich den mal rein. Also mit Manni Schwabel aus Unterhaching kann man da sehr, sehr ausführlich drüber reden. Der hat Zahlen, wonach von selbst ausgebildeten Spielern eine Quote von 4% in der ersten Liga gibt. Und er kann natürlich auch, da sind wir dann wieder bei strukturellen Sachen. Unterhaching hat davon, dass sie eine ganz hervorragende Durchlässigkeit haben, gute Nachwuchsarbeit machen, finanziell überhaupt nichts. Das ist halt auch wieder ein Problem im deutschen Fußball. Du müsstest das dann auch honorieren als deutscher
wir
Fußball.
Haben natürlich
und es gibt auch Erst- und Zweitligisten Trainerwechsel und dann redet der Cheftrainer dann plötzlich, schafft dann den Jour fix mit der Nachwuchsabteilung ab. Das ist natürlich auch ärgerlich dann.
Und wir haben ja Instrumente geschaffen. Es gibt ja auch in der Fernsehgeldverteilung eine Berücksichtigung vom Einsatz junger Spieler. Aber das muss natürlich gestärkt werden, weil dadurch kannst du A, Kosten sparen, aber du kannst natürlich Identifikation steigern. Wenn das ein Junge aus der eigenen Umgebung ist, ist natürlich eine ganz andere Identifikation da. Und ich glaube, das ist der viel bessere Weg, als zum Beispiel jetzt anzufangen, 50+1 in Frage zu stellen. Das ist dann quasi die nächste Droge.
Robert, das passt perfekt zur Szene der Woche.
Ja, und die Szene der Woche dreht sich mal wieder um den FC Bayern München. Das liegt ganz einfach daran, dass sie eben diese Corona-Pause richtig gut nutzen. Erstmal den Vertrag mit Hansi Flick fix gemacht, dann Thomas Müller verlängert. Bei Manuel Neuer sind sie noch fleißig dran. Und Alphonso Davies, mit dem haben sie jetzt auch vorzeitig verlängert. Und zwar bis 2025. Also dieses Talent wollen sie so schnell nicht mehr loslassen. 19 Jahre ist er ja mittlerweile alt, jung, so wie man es halt sehen möchte. Aber wir können uns auch mal das Bild der Vertragsunterzeichnung anschauen. Das ist nämlich etwas, woran wir uns wahrscheinlich gewöhnen müssen. Also alle mit Masken, ganz vorbildlich, Abstand gehalten und trotzdem natürlich den Stift gezückt und am Ende dann die Unterschrift drunter gesetzt. Ja, das sollte auch der ein oder andere Verein noch machen. Viele Spielerverträge, die laufen nämlich zum Ende der Saison aus. 68 um genau zu sein. Und ja, die Bayern erstmal gar keine Sorgen. Also da ist gar kein Vertrag, der zumindest diesen Sommer ausläuft. Aber Union Berlin zum Beispiel, 10 Verträge, die da eben 30.06.2020 drunter stehen haben. Unter anderem mit dabei Gentner oder auch Kroos, wohlgemerkt Felix Kroos. Also da muss noch einiges passieren. Vielleicht haben ja sogar der ein oder andere Verein Sorgen, dass eben die Spieler dann eben weg sind, sie neu einkaufen müssen, das Geld vielleicht fehlt und dann vielleicht ja doch wieder mehr auf die Jugend setzen müssen.
So hatte sich das Uli Hoeneß immer vorgestellt und gewünscht. Die Geschicke des FC Bayern sollten von ehemaligen Spielern gelenkt werden. Mit Kahn, Salihamidžić und Flick ist nun so eine Troika am Ruder. Das Problem, die Schieflage bei der Gewaltenteilung.
Von Interims-Hansi zum Zukunftsflick. Führungsspieler loben den 55-Jährigen wie zuvor nur einen Don Jupp. Manuel Neuer sieht in seinem Übungsleiter eine freundliche, nette und zugleich autoritäre Persönlichkeit. Aus Hansi Flick wurde Hansi Heinkes. Auch Oliver Kahn hat eine Positivmetamorphose vollzogen. Vom einst heißblütigen Welttorhüter zur kühlen Weltklub-Führungskraft. Seine Kombination aus fußballerischem und wirtschaftlichem Background hebt Präsident Heiner besonders hervor. Aus Mannschaftskapitän Kahn wurde Wirtschaftskapitän Kahn. Nur bei Hasan Salihamidžić wartet man noch auf den nächsten Schritt, darauf, dass sich Uli Hoeneß nicht mehr zu Stützanrufen genötigt sieht.
Hasan hat einen guten Job in diesem Jahr gemacht, dass er nicht ständig genannt wird zwischen Karl-Heinz und mir, ist ja ganz klar.
Doch er kommt weiterhin nicht vor. Selbst bei der Vertragsverlängerung von Davis, der eine Entdeckung des Bosniers ist, wirkt Salihamidžić wie ein Außenstehender. Statt als Dienstältester die Pole-Position im Bayern-Cockpit zu beanspruchen, wirkt er immer noch wie ein Testfahrer. Da fragt man sich, ist Salihamidžić ein Macher oder nur ein Mitmacher?
Also Marcel, das mit dem Foto da eben, dass er außen stand, da hast du ja ein bisschen gestutzt.
Das habe ich erst in meiner Anfangszeit als Journalist gelernt. Vorsicht mit solchen Interpretationen
von
Momentaufnahmen im Foto. Wissen wir denn, wie viel er intern zu sagen hat und wie viel er nicht zu sagen hat? Nein, offensichtlich. Wir haben doch eben gerade festgestellt, was die Bayern treiben in dieser Zeit, in den letzten Wochen, ist so verkehrt offenbar nicht, so wie sie die Dinge angehen. Natürlich können wir jetzt darüber diskutieren, wie war das mit den Dingen, die nach außen gegangen sind bei Neuers Verhandlungen, verhandelt man so auf dem Markt. Wer ist aber dafür zuständig? War das Salihamidžić oder war es nicht? So. Ich glaube, dass die Bayern-Verantwortlichen, als sie Salihamidžić ins Amt geholt haben, dass sie das nicht aus Langeweile oder aus Selbstzerstörungslust gemacht haben. Und auch er musste da reinwachsen. Ich habe im Moment eher den Eindruck, dass er nicht mehr so nach außen wirkt wie, ich muss euch aber zeigen, dass ich ganz, ganz wichtig bin. Wenn er seinen Job macht, und dann muss er auch nicht vorne rumtanzen.
Hm. Jörg, aber warum scheint es so zu wirken?
Zunächst mal ist ja jetzt erst wirklich eine Phase angebrochen, in der ein Hoeneß und Rummenigge etwas zurücktreten.
Du meinst,
zurückgetreten sind. Es ist etwas mehr Freiheit, sich zu entfalten. Hm. Er hat gelernt. Und ich maße es mir jetzt nicht an zu sagen, ob Salihamidžić alles richtig macht oder gar nichts mitmachen darf. Ich weiß nur eins, und das ist glaubwürdig.
Das würde mich wundern, wenn Sie sich das leisten würden, ein Sportdirektor, der nicht mitmachen darf.
Der Sportvorstand wird übrigens. Der
Sportvorstand, na herzlichen Glückwunsch.
Leisten Sie sich nicht. Und was ich aber wirklich für glaubwürdig halte, das ist ganz klar, Oliver Kahn wird für das Gesamtverantwortliche verantwortlich sein. Er wird und will praktisch den Rummenigge-Nachfolger antreten. Und er hat klare Vorstellungen von Teamwork und Aufgabenverteilung und von einer Führung, wie sie modern aufgestellt sein muss. Und da sehe ich jetzt nicht, dass da plötzlich Oliver Kahn ständig nur darum vorwagen wird, wo Brazzo gerade arbeitet. Ich glaube schon, dass es da eine kluge Aufgabenverteilung geben wird und auch gibt.
Warum fokussiert sich immer jetzt alles schon wieder auf Oliver Kahn? Hat man den Eindruck?
Ich meine, dass der Mann Charisma hat und eine Ausstrahlung und natürlich auch die Medien auf sich zieht, wenn er diesen Job hat, ist doch klar. Aber ich fand jetzt zum Beispiel bei dem Bild gerade und auch bei der Vertragsunterzeichnung auch bei ihm eher so das Bemühen, sich, wenn man jetzt schon sich im Hintergrund zu halten. Also von daher, dass er die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist klar.
Ja, ich weiß nur, dass heute Führung in Wirtschaftsunternehmen, wie auch im Fußballverein, es ist keine One-Man-Show mehr ist, sondern es gibt Situationen, einfach ausgedrückt, da bist du Leader-Entscheider, es gibt Situationen, da bist du Follower. Das heißt, dass man hier auch möglichst viele Aspekte immer wieder von anderen kompetenten Leuten mit einbezieht. Ich glaube auch, dass das unter Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß ist nicht anders war. Nur Uli hat eben das dann nach außen getragen und damit wurde dann Uli Hoeneß immer wieder diese Machtposition zugeschrieben, die er natürlich auch mit inne hatte. Aber ich finde, es ist wichtiger, über Verantwortungsverteilung zu sprechen, als über Machtverteilung. Also, dass die Verantwortung sehr gut verteilt wird in diesem Verein. Alle drei sind ja ziemliche Anfänger noch, auch wenn Brazzo jetzt schon etwas länger mit dabei ist. Alle haben einen guten Background in der Spielerkarriere, vielleicht teilweise auch in anderen Bereichen. Aber an der Front und dann noch bei Bayern München, da musst du ein ganz besonderes Selbstvertrauen entwickeln. Und ich glaube auch da, dass Salihamidžić dort eine sehr gute Entwicklung durchlaufen hat, dass er eben jetzt nicht mehr mal sagen muss, aber ich. Und das finde ich wohltuend. Und ich glaube auch, dass Oliver und Hansi Flick dort sehr gut miteinander kooperieren können. Und wer nachher was verkündet und dadurch dann als der Mächtige...
Es geht ja auch nicht um Haltungsnoten, sondern Alfonso Davies. Wir haben ja eben gerade gesagt, du musst Scouting muss stimmen. Genau. Ja. Und der Nachwuchs, und den musst du dann auch spielen lassen. Also mehr als mit dem einen Vertrag bis 2025 jetzt zu verlängern, den erstmal gefunden zu haben, spielen gelassen zu haben, weiterentwickelt zu haben, jeder auf seine Art. Und am Ende machst du einen Vertrag mit dem bis 2025. Das kann man auch sehr viel falscher machen.
Also Laura, er wächst immer mehr und mehr in die Verantwortung rein. Können wir es so beschreiben vielleicht?
Ja, zumindest wenn man seinen Worten traut. Also es hört sich zumindest danach an, als hätte er momentan richtig viel zu tun. Klicken Sie sich mal rein unter sport1.de. Da gibt es einen spannenden Artikel dazu. Da hat er sich erstmal zu der Kritik von Manuel Neuer geäußert, weil eben Vertragsdetails aus den Verhandlungen bekannt geworden sind, an die Öffentlichkeit geraten sind. Auch da hat er darauf reagiert. Und ganz interessant, das verrate ich Ihnen schon hier unten, er kündigt nämlich einen Top-Transfer an. Er sagt nämlich, sie wollen sich ein Top-Talent aus Europa holen und sich mit einem internationalen Star verstärken. Gut, bei Top-Talent, da stehen ja ein paar auf der Liste, Havertz, Sané. Mal gucken, wer der internationale Star dann sein
wird. Sind das Talente noch?
Ich würde sagen, sind noch jung und talentiert. Also zählt noch dazu, glaube ich.
Marcel?
Am Anspruch messen, ob wo sie schon sind. Also der FC Bayern möchte
Champions League. Havertz ist ja schon relativ
frei. Ja, aber der FC Bayern möchte Champions League Sieger werden. Ist Havertz garantiert ja schon den Champions League Sieg? Nein, aber dass Havertz einer der talentiertesten Spieler ist weltweit. Ich denke, das ist ja kein großes Geheimnis. Und dennoch hat er noch Entwicklungspotenzial. Ich bin mal gespannt, wie die Transferperiode am Ende für die Bayern aussieht. Es ist ja nicht nur, wir fokussieren uns die ganze Zeit auf Sané und Havertz. Die brauchen einen Rechtsverteidiger eigentlich noch. Sie brauchen jemand für die Innenverteidigung, wenn Boateng geht. Defensives, zentrales Mittelfeld. Tolisso, denke ich, sieht so aus, als würde er sich anderswohin orientieren. Xavi Martinez werden sie hoffentlich ziehen lassen, dass der noch mal zu Hause ein bisschen in Bilbao Fußball spielen kann, wenn er den Anforderungen eines Champions-League-Aspiranten, Sieger-Aspiranten nicht mehr genügt. Also die haben noch einige Baustellen. Daran wird man sie messen müssen. Und dann, wenn du dich entscheiden darfst zwischen Sané und Werner, hast du es weit gebracht.
Es ist nicht so schlecht, Jörg, oder? Muss man sagen.
Ja, ich finde, allein von der Wortfindung her, Top-Talent lässt sich alles offen. Also ein Sané ist kein Talent mehr. Das ist ein Top-Spieler in Europa. Und insofern würde ich das jetzt nicht überinterpretieren. Da könnten viele Namen dahinter stecken.
Das ist ja auch die Idee, damit wir beschäftigt sind alle und sie in Ruhe ihren Job machen können.
Letztes Jahr hatte mal, wer war noch mal im Gespräch? Hudson-Odoi? War das? Hudson-Odoi? Erinnert euch noch daran? Das hat dann nicht funktioniert, ne?
Nein, es lag an einer Verletzung. Und danach.
Bei Sané scheinbar jetzt auch dann. Ja?
Bei Sané vergleichbare Situation. Und wenn wir dann sagen, Sané ist kein Talent, vom rein sportlichen her ja. Wir unterscheiden aber dann auch immer wieder, oder müssen unterscheiden aus Trainersicht, vom Charakterlichen, von der Persönlichkeit her. Das sind Spieler eben dort auch dann, wenn er bei einem Spitzenverein in einer ganz anderen Drucksituation ist. Und das Trikot von Bayern München, das hat ein viel größeres Gewicht als das Trikot von manch anderen Vereinen.
Aber nicht von Man City, oder? Ist auch ein relativ großes, oder?
Ja, er spielt aber dort auch nicht so die Rolle. Und alles, was ich aus England mitbekomme, ist immer wieder, dass es für die Spieler viel angenehmer ist, dort zu sein, von der Wertschätzung her, von der medialen Beurteilung her. Also von sehr vielen, die in der Premier League tätig sind, die schwärmen von den Zuständen, die wir da haben und von den enormen Druck, der eben hier im Bereich der Bundesliga auf Spieler oder Trainer oder Vereine aufgebaut wird, den ich nicht teile, weil ich habe auch in Drucksituationen gearbeitet. Da sage ich, ist manchmal die Berichterstattung hier vom Kicker, um den mal zu nennen, wie ein Sonntagsblatt zu sehen. Also da ist kein großer Druck mit drin, sehr fachlich, seriös. Aber in der Tat scheint es in England etwas anders zu sein. Und hier musst du dann durch dieses Stahlbad durchgehen.
Hast du gerade ein bisschen rumgeschleimt dabei, Jörg?
Kann ja.
Das sein? Du hast auch gesagt, das Bayern-Trikot ist schwerer als manch anderes.
Das ist aber eine super Aussage. Das ist eine
Kohle kriegen. Steck mal ran, ich gib's dir gleich wieder.
Nee. Du gibst jetzt mal 3 Euro. Ne?
Und, aber nur für
den Kicker. Wir machen noch mal eine kurze Pause. Wir sind nochmal zurück beim Check24 Doppelpass. Und Laura hat noch mal für uns die Maßnahmen, die es die Fans wünschen, ne?
Genau, also wenn es Geisterspiele gibt, dann haben wir eine Umfrage gemacht mit Bundesliga-Barometer zusammen, haben sich 84% dafür ausgesprochen, dass eben die Vereinshymne gespielt wird. Viele wünschen sich auch einen Stadionsprecher, Einspielen von Tormusik finden sie auch gut. Und sehr durchwachsen die Ergebnisse sehen sie bei den Fangesängen, die eingespielt werden. Also die Mehrheit sagt, nein, das wollen wir nicht. Das ist irgendwie total unrealistisch, dass das irgendwie aus der Box kommt. Ansonsten lege ich Ihnen noch diesen Sportsonntag hier bei Sport1 sehr ans Herz. Es geht nämlich gleich weiter mit den Doppelpass-Klassikern. Da schauen wir nochmal zurück auf die legendärsten Auftritte von Rudi Assauer. 15 Uhr dann mit den WM-Klassikern. Dann eben die WM 2014 bei uns im Fokus. Und ab 22 Uhr E-Sports. Da wird nämlich Counter-Strike gespielt. Auch da können Sie natürlich mit dabei sein. Und nicht zu vergessen, Peter Neururer hat heute Geburtstag, wird 65 Jahre alt. Wir haben mit ihm gesprochen. Das finden Sie unter sport1.de, das ausführliche Interview. Und er sagt, er feiert jeden Tag. Also herzlichen Glückwunsch, Peter.
Ja, danke, Laura. Den Worten kann ich mich nur anschließen, lieber Peter. Wird Zeit, dass wir uns mal, dass du mal wieder vorbeikommst, würde ich sagen, und sehen. Ne? Wir trinken nicht nur auf deine Gesundheit, sondern auf unser aller Gesundheit. War wunderbar mit euch. Peter, ich rufe dich nachher an. Du wirst verstehen, dass es gerade im Moment schlecht gewesen ist, die letzten 2 Stunden. Also, zum danke. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.